Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitech Podcast mit mir, Philipp Brüg.
Mit Simon Barissa.
Und dem Luca Fontana.
Der Luca Fontana, der wieder seine Logi-Capture-Software funktioniert und wieder einen richtig scharfen Ausschnitt hat.
Einen richtigen guten, schön auf mich. Aber ich habe das Gefühl, das Bild ist heute bei mir besonders beschissen.
Nein,
ja, gut. Also ich kann dich jetzt nicht so beleidigen, Luca.
Sehe ich immer so scheiße aus. Ehrliche Meinung, ich kann es nicht. I can take it.
Das ist eine gute Frisur vor allem heute. Gell? Du hast eine richtig schöne Tolle dir noch.
Elvis-Tolle.
Du, jetzt langsam tragen meine, wie sagen wir denn, meine Bemühungen, Früchte, meine Haare wachsen zu lassen.
Langsam kann ich eigentlich. In einem Jahr hast du einen Dutz, oder was?
Nein, never. Wobei. Wer weiß?
Sicher wieder, ist wieder in bis dann.
Apropos Dutz, du bist am Sound machen, Phil.
Ja.
Was? Dutz. Der Übergang.
Ja, Mann, ich glaube, es hat mir schon jemand so kommentiert. Schau, ich habe jetzt mir, weißt du, weil ich check's schon mega, habe ich mir natürlich auch noch so ein Teil gekauft.
Akai MIDI Keyboard, APK Mini.
Genau. Akai MPK Mini, ganz genau.
MPK.
Genau. Das ist so ein MIDI-Keyboard für, ja, also ich brauche es mit Ableton. Jetzt hat mir auch noch einen netten User, jetzt habe ich gerade seinen Namen vergessen, mein Monitor will sich wieder abstellen. Hat mir noch geschrieben, hey, er braucht da, gehört, jemand braucht Tipps, aber er schafft mit dem Apple, wie heisst es, Logic Pro?
Logic, so. Ja.
Ja, er schafft mit dem. Hat mir aber dann gleich noch ein paar gute Links gegeben für auch mit Ableton.
Und ja, das eben, Zeug ist ja alles das Gleiche. Also die Musikproduktionssoftware und das Keyboard, also das ist nicht eine Tastatur, sondern es ist wie so ein Piano mit einer Knöpfe dran, oder, wo du jetzt da gekauft hast, für die, die nicht reinschauen, genau. Im Podcast rein. Ja. Und wie weit bist du? Ich habe dir gesagt, ich mache den Shit schon seit 25 Jahren.
Und so nichts.
Die Lärmkurve ist unglaublich steil. So.
Ja, mein Erfolgsmoment war, dass ich jetzt mal endlich checke, wie ich da so Segment kann zusammensetzen kann. Ich habe gesagt, ich muss das irgendwie auf die eine Art markieren. Dann spielt er nur den Teil ab und dann kann ich sagen, okay, dort mache ich einfach so ein Beat. Und irgendwie so etwas, oder? Spielen wir den einfach ab im Loop und dann unten dran kann ich etwas klimpern und dann habe ich das gleichzeitig können. Immerhin das habe ich jetzt mal herausgefunden, wie die gewissen Sachen verknüpft werden. Weißt du, so, ich finde, das Programm ist nicht so intuitiv, aber da bist du mal, verstehst irgendwie, was gehört wohin. Es ist halt eben, wenn du es noch nie gemacht hast, ist es nicht irgendwie so
angeschaut. Ja, dann ist es nicht intuitiv, aber ich habe irgendwie angefangen mit Fruity Loops und Reason und so und habe all das
Fruit Loops.
Cubase, Logic nie, aber Cubase und alles durchgemacht. Und wenn du von dem her kommst, ist es unglaublich intuitiv, Ableton. Wirklich unglaublich intuitiv, aber wenn du gerade mit dem startest, ist es unglaublich nicht intuitiv.
Nein, das ist wirklich, du fängst so an und dann ist wirklich so, ich meine, du hast auch schon mal ein Tonblatt gesehen, ein Sheet, oder? Ja. Ein Notenblatt, genau. Aber eben, das funktioniert irgendwie, aber egal.
Das ist einfach,
steht Tropfen hüllt den Stein. Genau. Nein, ich finde es geil, aber es ist lässig. Genau, ich bin das am Machen und Brot. Hey, ich habe euch eigentlich mal
Brot. Fragen.
Habt ihr auch irgendeinen Skill
Musik
gelernt
und Brot.
in der ganzen Pandemie?
Etwas, ja. wo man vorher... Ja, Pizzateig.
Ja, das will ich gar nicht auftun. Den Pizzateig bin ich nämlich auch. Also ich bin mittlerweile bei 72 Stunden Fermentation und so. also das ist effektiv. Ich habe ja noch so einen Pizzaofen zum Testen, wo dann, glaube ich, nächste Woche, morgen gehen wir am Merk und schicken auf für ein Video, und dann nächste Woche mache ich dann den Pizzaofen, das ist sensationell, da kommst du wirklich gute Pizza über, aber es steht und fällt mit dem Teig, habe ich herausgefunden.
Ja,
und wenn du,
das glaube ich, ja.
Tatsächlich, ich habe dann gedacht, ich probiere den Pizzateig, den man kauft, weil unsere lazy Userinnen und User, die werden den Ofen kaufen und dann trotzdem den gekauften Pizzateig dort reinschieben. Das funktioniert nicht.
Ich kann zwar einen blöden Witz machen, dass wir dann, nimmst du auch den so und so aus dem Migros?
Aber jetzt hast du das Mehl mit der und der Ding. So.
Nein,
aber merkst du etwas von der Fermentierung? Also ich habe ein bisschen umexperimentiert mit 24 Stunden vorher und ich habe ehrlich gesagt...
Du musst, 72, also tatsächlich, ich bin von 24 Stunden auf 48 und jetzt auf 72.
Aber ihr meint, an der Luft
oder im Kühlschrank? Nein, im Kühlschrank, nein. An der Luft würde er überfermentieren, dann nachher wird er sauer und geht nicht mehr auf.
Du musst tatsächlich im Kühlschrank. Luca, ich habe das früher habe ich immer gemacht, so das Standardrezept, 2-3 Stunden einfach aufgehalten.
Ja, genau.
Und,
genau.
Und ich habe jetzt auch angefangen über die Nacht im Kühlschrank. Keine Angst, wir kommen nachher zum Tech. zwei Sachen helfen. Einerseits wirklich ist er von der Konsistenz und so, habe ich das Gefühl, er ist besser, auch vom Geschmack ein bisschen. Ja. Aber vor allem, ich versuche ihn jetzt wirklich so zu machen wie der Pizzasieg.
Ja.
Und drücke dann, ich habe das gesehen bei deinem Insta-Post, ich mache jetzt ähnlich. Du drückst ihn so, machst ein Kreischen, damit es wie einen Rand gibt.
Ja.
Und danach nehme ich ihn wie so halt in die Hand. Ich schwinge natürlich nicht so schön wie ein Pizzaiolo. Aber ich habe gemerkt, wenn er kalt ist, dann kannst du ihn auch viel besser solche formen, weil wenn er warm ist, dann kannst du ihn kaum in die Hände nehmen und zerkater fast. Mhm. Also weißt, Löcher gibt es dann. Also ich finde, über Nacht, das lohnt sich definitiv, ob es jetzt auch zwei, das, so weit bin ich noch nicht.
Fix, ja, das lohnt sich absolut. Oh, apropos, jetzt kommt da noch schnell. Wach schnell.
Und Post über?
Oh, ja, recht. Post über,
ja. Ja, komm, prassig. Gang.
Nein, das lohnt sich tatsächlich. Nur um das nochmal schnell abschliessen. Das Übernachten, dann auch ein Vorteig lohnt sich auch. Das hast du aber eben im Brotmachen gemerkt, Phil, oder? Mhm. Vorteig ist auch immer wichtig und so. Das ist der Skill, den ich vor einem Jahr gelernt habe im Lockdown. Und wirklich kalt fermentieren, finde ich, das ist ein Aha-Erlebnis. Ist so.
Also ich habe Brot backen und Milch schäumen. Das habe ich vorher nicht müssen oder nicht
gemacht. Ich schaffe auch. Nein, jetzt müssen wir trotzdem noch. Wenn jetzt das noch... Milch schäumen habe ich jetzt gelernt, aber zuerst hat es keinen Schaum gegeben. Jetzt gibt es zu viel Schaum. Ich wette so, weißt du, wenn du beim Kaffee für den Kaffee zum Milch schäumen, müsstest du eben halb Schaum, halb Milch haben in dem Kämmchen innen. Und ich schaffe aber immer entweder keinen Schaum oder nur Schaum. Also so, weißt du, damit so die geile Latte-Art-Ding kannst machen, muss unten ein bisschen Milch rauskommen und dann nachher musst du oben den Schaum musst du ein bisschen aufspritzeln, sage ich jetzt mal.
Zuerst Milch schön auffüllen und dann am Schluss noch kommt so das geschlagte Dings da noch drauf, so schön so schaumig, so, dass du fast mit einem Löffel kannst abdingseln, das finde ich richtig geil.
Aber das schaffe ich irgendwie nie. Das muss mir dann einen Kurs geben. Ich gebe dir Ableton-Kurs und du gibst mir
Milch-Kurs. Ja, ist gut. Das habe ich viel, das funktioniert mir gut. Ich habe es jetzt erst mit Hafermilch mal versucht. Das finde ich verdammt viel schwieriger. Dort geht es mir irgendwie nicht. Ich habe aber auch nicht keine gute Milchdüse an meiner Maschine.
Das ist aber auch ein Haferkäse.
Okay. Wow! So, bevor jetzt Mark, uns aber alle Kulinarik, unsere Tech-Experten abspringen.
Nur so Heubüschel da gehöre ich. Wir haben nämlich ein spezielles Programm heute. Einerseits haben wir einen Gast, und zwar Tobias Ospelt. Er ist IT-Security-Analyst und er redet mit uns im zweiten Teil des Podcasts über Data Leaks und Hacks und Zeugs und Sachen, und er sagt, was ein Hack ist, was ein Leak ist, und warum du mehr Sorge musst geben zu deinen Daten und warum die so schnell flöten gehen. Und im Programm jetzt aber fangen wir an mit den News, wo wir zuerst über den Facebook Audio Push reden, dann über den Apple Event, wo am Dienstagabend, glaube ich, war. Mhm. Dann ganz kurz ein Herr der Ringe MMO, wo es dann doch kein Neues gibt. Im Big Screen reden wir über Love and Monsters, den Netflix-Film, und in der Spielecke über Returnal. Ich muss dann währenddessen noch kurz mein Embargo anschauen, was ich darf sagen. Und Magic Arena Mobile. Ja, also, dann fangen wir an mit den News. Facebook Audio Push, ich habe das nur im Vorbeigehen gelesen, aber Facebook eben genau, die wollen einfach alles klonen, was alle anderen schon haben. Clubhouse, Podcast, was macht Simon?
Facebook hat 2 Jahre später gemerkt, dass Audio offenbar ein Ding ist. Sie haben jetzt Zusammenarbeit. Einerseits haben sie Podcast-Zusammenarbeit mit Spotify angekündigt, wo so offenbar du dann nachher in deiner Timeline kannst Podcasts hören und sie verschwinden nicht, wenn du aber scrollst, glaube ich. Das ist die grosse Neuerung. Und sie wollen auch, was wollen ist, Warte schnell, Moment, jetzt muss ich mich wirklich... Oh nein,
müssen wir soll ich einen Joe Reggie machen? Der Finger schon auf dem Halbwissen?
Nein, sorry, ich kann jetzt gerade schnell... Ich mache dann die Überleitung eben zu Apple. Sie wollen einfach Podcasts zugänglich machen, das ist das eine. In das Game wollen sie einsteigen, wo ich mich frage, how und wieso, aber die Zusammenarbeit mit Spotify macht Sinn, weil Spotify ist der absolute Primus bei Podcast mittlerweile, habe ich auch nicht gewusst, aber es ist...
Stimmt im Fall aber eigentlich bei uns nicht? Wenn wir bei uns Daten anschauen, sind ja schon Apple dreimal doppelt so viel, doppelt oder dreimal so viele User haben wir.
Ja, aber das ist, weil Schweizer iPhone-Land ist, würde ich jetzt mal sagen. Weltweit ist Spotify vor nicht viel, aber vor Apple, ich glaube etwa 10% vor Apple. Ich kann jetzt da die Statistik nicht mehr anschauen auf Statista, weil die wollen jetzt, dass ich das nicht Geld zahle. Also fuck off!
Also, falls ich eine Zahl so schnell reinschmeissen, Apple hat 60 Millionen Podcast-Abonnenten, also über Apple.
Das bringt uns jetzt wenig, weil wir nicht wissen, wie viel Spotify hat.
Voilà, ich habe nicht gewusst, dass das auch noch wegkommt. Aber die Zahl hätte ich schon mal. Ja,
siehst du, der Zahlen-Luca hat wenigstens etwas
gemacht. Nein, aber Spotify ist offenbar, also ich meine, die haben ja wahnsinnig investiert in das Podcast-Zeug und haben mit der Rogan und so, den Exklusiv-Deal über Millionen und so, die haben gemerkt, dass Podcast wirklich etwas ist. Ein gutes Beispiel ist auch, dass am Schluss vom Jahr bekommst du von Spotify immer so die Zusammenfassung, was du am meisten gehört hast. Mhm. Und vor 2 oder 3 Jahren sind dort Podcast-Folgen noch völlig wirr in der Gegend rumgestanden. So deine Top 10 vom Jahr sind einfach bei mir 4 Podcast-Folgen gewesen, anstatt Songs. Und mittlerweile hat es das auch im Griff und so. Und Facebook will jetzt dort auch mitmischen. Und vor allem... Clubhouse, haben sie einen Klon, sind sie am Programmieren, wo, glaub, also wenn ihr das hört, sie haben gesagt, es wird noch im April irgendwie live gehen, zumindest für eine kleine User-Gruppe, das macht Facebook ja immer, dann so Features einfach so für einen Teil von der User freischalten und wollen auch so ein Clubhouse-Ding machen, wo es auch schon so wie ich das verstanden habe, auch schon Promis quasi an Bord geholt haben, wo dann das, das erste Mal so ein bisschen dort ihre Diskussionen raushauen. Clubhouse haben wir schon mal darüber geredet, das ist eine App, wo man kann, Panels, quasi öffentliche Diskussionen, sich einklinken, die live sind. So ein bisschen live-podcast-mäßig. Dass wir noch kein Clubhouse haben, ist eigentlich nur eine Frage von der Zeit, bis wir das auch mal machen, oder? Nein!
Ich habe das Gefühl,
es ist wieder ein bisschen am Abnehmen. Ja.
Ja. Ich habe auch die Schweizer Ding noch installiert, aber nie gebraucht.
Clubhouse hat mittlerweile doch 13 Millionen User, obwohl es nur im App Store verfügbar ist, also nur für iOS-Nutzer. Android-Nutzer können es ja noch nicht benutzen. Also wenn der Markt dazu kommt, dann glaube ich, werden die Zahlen nochmal explodieren, noch mehr. Und ich nehme mal an, nach dem ganzen Hype, wo es war, werden die Android-User das langsam auch mal wieder sehen, was das genau ist und wie es funktioniert. Und laut irgendeiner Einschätzung im April sagt das Ding jetzt mittlerweile 4 Milliarden Dollar wert, also dreimal mehr als noch im Januar. Das ist allerdings sehr natürlich auf Hype basiert, auf Hoffnungen, weil Clubhouse tut ja selber keinen Gewinn machen im Moment. Das ist halt einfach wirklich mit seiner... Das Besondere an Clubhouse ist wirklich seine Exklusivität. Du kannst es nicht einfach runterladen und nutzen, oder? Sondern du musst ja eingeladen werden von jemandem. Und das macht es halt immer so sehr...
Im Moment.
Sie haben zwar, also die Gründer haben zwar gesagt, sie könnten sich vorstellen, das eines Tages zu öffnen. Sie haben aber clevererweise kein Datum genannt, weil ich glaube, das Clubhouse-Konzept, das funktioniert vor allem wirklich wegen dieser elitären, wegen dem Exklusiven. Du willst dabei, fear of missing out, oder? Ja, also du willst dabei sein, es sind Promis drauf, Oprah Winfrey, Elon Musk und so, und es ist irgendwie ein Dazugehören zu einem Clubhouse. Und ich glaube, das ist mega Teil von diesem Erfolg. Und darum redet man auch darüber, weil es so exklusiv ist. Wenn jeder das machen kann, dann ist es einfach ein interaktiver Podcast, oder? Und so ist das irgendwie so,
Und darum okay. machen sie aber, ich meine, der Erfolg vom Clubhouse mit der Pandemie und dem Ganzen, ich meine, die sind vor einem Jahr, ich glaube, die App ist erst mal irgendwie überhaupt aufgeschaltet worden, da musst du mich nicht drauf behaften, aber es ist ein perfekter Moment und dass sie jetzt all das wollen kopieren. Ich meine, Spotify hat jetzt gerade irgendwie einen Lockerroom gekauft. Das ist auch so eine Clubhouse-Kopie. Und die tun die einbauen. Dann nachher macht Twitter macht irgendwie Spaces, wo auch so ein Clubhouse-Klon ist. Und das Clubhouse nicht... Ich meine, Facebook hätte das locker können kaufen, oder? Sind wir ehrlich. Die hätten die ein paar Milliarden können anlegen. Haben aber sich entschieden, das jetzt selber zu machen. Wahrscheinlich, weil Clubhouse gefunden hat, fuck off. Wir, die pokern natürlich auch hoch. Die wollen sich irgendwie, entweder, also die wollen sich kaufen oder wollen irgendwie, ich weiss nicht, was die wollen. Ich meine, weil jetzt der Trend, die Firma wird, glaube ich, nicht mehr teurer. Ich weiss es zwar nicht, aber...
Ja, das spekulieren sie vermutlich, aber...
Ja. Auf das spekulieren sie, oder? Also ich meine, das kannst du ja nicht, du kannst nicht so eine App für irgendwie 10 Milliarden, also das bringt... Gut, du kaufst die User, aber wer? Also weißt du, wer ist jetzt noch führig? Jetzt ist Facebook hat angekündigt, jetzt ist vielleicht noch Apple, aber Apple kauft so etwas nicht, jetzt ist Twitter hat angekündigt, ich weiss es nicht.
Ich Amazon. Das Gefühl, Amazon ist noch.
Ja.
Ah, Amazon mehr? Na ja, stimmt.
Ich würde jetzt aber auch, ich würde auch darauf spekulieren, weil das einfach das genug, es gibt wieder einfach von der Grossen gibt es ein Konkurrenzprodukt und dann stirbt Clubhouse weg. Das wäre so meine Prognose, weil irgendwie, ich habe das Gefühl, ich weiß auch nicht, was ich, eben, das ist ja auch nochmal so, was in meiner Bubble, was man sich wahrnimmt, also auch in der, mit der Ami-Bubble, Es ist ein bisschen ein Gag. Es ist noch lustig und man ist dort und so, weil es ist jetzt ein bisschen trendy. Ich habe am Wochenende auch vom John Carmack, da ist vom ehemaligen IT-Software-Entwickler, der jetzt bei Facebook arbeitet, oder? Oculus, ja. Facebook, ja. Und hat dort auch einen Talk gegeben. Ah nein, der war bei Twitter. Genau, der ist ja bei Twitter.
Ah, der hat Spaces, das ist das, was Twitter jetzt so hochgebracht hat. Weil ich glaube, eben, ich weiß nicht, ich habe vorhin gesagt, Facebook bringe das bis Ende Monat an den Start, aber stimmt, glaube ich nicht. Twitter bringt es bis Ende Monat an den Start, oder hat sie es jetzt schon am Start?
Die haben es schon, genau, und darum habe ich das Gefühl, dann machen einfach alle anderen, gut, haben wir auch, wir haben aber die Plattform schon mit x Millionen User und dann ist es immer mega schwierig oder, für so jemanden.
Ja,
aber muss nicht sein.
Und weißt du, was ich mich aber frage, ist eben wirklich, wie nachhaltig ist das Ganze? Also weißt du, so, ich meine, gut, in der Schweiz ist es nochmal, die Schweiz ist sowieso ein spezieller Markt für Podcast und für so Audioinhalt und so, weil es so klein ist und wir als Schweizerdeutsch immer außen vor bleiben und du gar nicht kannst irgendwie, aber ich frage mich tatsächlich, wie nachhaltig das Ganze ist. Ich meine, das ist schlussendlich, ist es ja, sind wir ehrlich, Radio im Internet, oder? Wenn du so willst. Talkradio im Internet mit einfach User-Partizipierung, die ein bisschen einfacher gemacht wird.
Genau. Das ist doch wie ein Chatroom eigentlich. Einfach ein Audio-Chatroom. So habe ich es. Also eben,
ja, also weißt du, es können gross... ja nicht alle reinreden. Also das,
nein, also, ja.
Aber, nein, aber du machst ja eigentlich, ich meine, wie das nutzt, ist, du hast Interesse an etwas und du hast ja Interesse an einem Gespräch, das zwei haben und du willst dich dort mitmachen. Also es ist wie Twitch einfach für Audio. Weißt du, etwa?
Ja.
Und.
Ich weiß auch nicht.
Also ich denke, Podcasts sind doch am Anfang auch eher ein bisschen belächelt worden, wie man gesagt hat, das ist wie Internetradio, das funktioniert doch nicht. Oder so kann doch, also ich habe das Gefühl, so Podcast ist auch, wird sogar immer noch ein bisschen belächelt und man merkt nicht, dass das Zeug aber eigentlich wächst wie verrückt. In den USA sind es ja 112 Millionen Amerikaner, die innerhalb der letzten 12 Monate einen Podcast gelost haben, laut Edison Research, also 41% der über 12-Jährigen. Und das ist ein wachsender Markt. Und jetzt kommst du halt mit einem Produkt, das sagt, du kannst sogar mitmachen. Ich meine, wie viele von den Leuten, die von unseren jetzigen Zuhörern, würden am liebsten einmal reinschreien und sagen, boah, was laberst du?
Ja, nein, das ist das,
was... Lass mich das doch noch erklären.
Wir machen kein Clubhouse.
Aber es ist ein spannendes Konzept. Ich glaube, es ist... ich finde es ein sehr spannendes Konzept. Die Frage ist Clubhouse so erfolgreich wegen der Exklusivität oder weil sie jetzt einfach die Ersten sind?
Gewesen? Ja, das ist, und, weil sie die Ersten sind und die Exklusivität und alles zusammengerechnet und jetzt zusammen. Kommen die anderen und greifen das irgendwie... Anderen. Also das musst du aber jetzt erstmal machen, gell? Also weißt du, Snapchat ist x-fach kopiert worden und hat x-fach sind so die Social Media Apps zerschellt an dem. Jetzt das Gleiche mit TikTok, oder? Wenn die jetzt alle kopieren und jetzt wollen alle Clubhouse kopieren und irgend am Schluss die Luft ist dann schon dünn.
Es wird so hinauslaufen. Ja, irgendeiner, also ich glaube als Konzept von Clubhouse selber wird entweder, also Untergang glaube ich nicht, ich glaube, die werden irgendwann mal gekauft, vielleicht von Amazon, vielleicht von, keine Ahnung was, Microsoft, vielleicht eher weniger, aber das Konzept selber, glaube ich, stirbt nicht aus. Ich glaube, das hat durchaus Potenzial.
Ja, das hat schon
Clubhouse selber, ja klar, das wird gekauft, 100%. Irgendjemand wird es kaufen, integrieren und dann ist das so.
Ja, oder sie, nein, ja, Börse können die nicht, das ist unmöglich. Die haben ja kein Revenue, die haben keine.
Ja, bis jetzt ja nicht. Noch nicht.
Eben.
Von dem her.
Ist noch etwas zu Facebook Audio Push, oder?
Nein, jetzt kommt die grosse Überleitung, weil Apple hat ihr, auf das habe ich jetzt auch nicht geschafft eigentlich. Apple hat ja Apple Entschuldigung, sorry.
Cut.
Also schnaufen. Apple hat das Redesign von ihrer Podcast-App jetzt auch in Aussicht gestellt, eurer grossen Keynote dort am Dienstag. Und sie sagen, weil sie jetzt auch gemerkt haben, dass Audio offenbar ein Ding ist, machen sie, und das finde ich noch spannend, so einen Subscription-Service, wo du nachher für Zahlen, also dass du kannst zahlen für einen Podcast und vielleicht entweder zum den einfach hören oder vielleicht extra Inhalt so ein bisschen nachher dafür bekommst und so. Die machen jetzt so wie Subscription im Podcast-Bereich, was bis jetzt meines Wissens zumindest die grossen da machst du immer über Umweg oder über irgendwie, wie heisst da, dort wo kannst du so Abos lösen und...
Also ich meine... Spotify hat einfach wie Podcasts hinter ihrer Paywall, oder?
Das genau, das gibt es, aber ja. Das ist ja nicht direkt, du zahlst nicht direkt den Podcast, sondern du musst Spotify abonnieren, damit du kannst fest und flauschig hören oder nicht den Rogan. Und sonst machen die meisten halt über andere Apps. Wie heisst das App, wo du kannst, oder die Seite, wo du kannst so Abos lösen für Content? Ich kann es jetzt wieder vergessen. Das kennst du sicher.
Aber schon gleich, es geht jedenfalls darum, dass sie...
Für den Podcast, ja.
Genau, sie bietet Publisher, dass Leute, die Podcasts machen, einfach genau die Möglichkeit da, dass sie ihre Podcasts auch eine Kostenpflichtung anbieten. Und sie müssen sich aber, die Bedingung ist einfach, dass sie sich natürlich unterscheidet. Also es darf nicht genau der gleiche Podcast sein, der auf anderen Plattformen auch anbietet.
Genau.
Muss etwas, weil, aber ist ja logisch, dann würde ich ja nicht mehr zahlen, wenn er dann nebendran gratis bekommt.
Genau.
Habe ich wie sich Überlüssig-Speeding gefunden. Aber ja, ich finde auch noch ein interessantes Modell. Genau, nimmt mich jetzt einfach Wunder, ja, wie das funktioniert. Genau, weil jetzt ist es so, dass es einfach Seiten gibt, wo es gibt ja viele Podcast-Hoster, oder? Und dann gibt es einfach Sättige, wo dann musst du wirklich die Podcast-App brauchen und dort kannst du dann den anderen Podcast hören. Das gibt es schon. Wahrscheinlich iHeartRadio oder irgendwie, wie all die heissen, dort zahlst du auch irgendwie ein Monatsabo irgendwie so und dann sind gewisse, haben die meistens wie eben genau einen Zusatzteil im Podcast, Folgen, die nur hinter der Paywall bekommst. Und alle anderen bekommst du aber auf allen Podcast-Plattformen. In die Richtung geht das offenbar auch. Die anderen Sachen, die sie vorgestellt haben, es sind vier Sachen. Sie haben einen neuen iMac, ein iPad Pro, AirTags und Apple TV 4K vorgestellt. Ich glaube, das Größte ist schon noch der iMac, weil der einfach auch mal ein neues Design bekommen hat.
Wo Simon ist verdammt geil ist, sorry.
Ich finde es lustig, ich find's noch easy, aber auch wie du sagst, es hat mich auch gerade an das Surface Studio erinnert, wo es natürlich auch mal wie das bessere Design vom iMac gemacht hat.
Ja, und Surface, also Microsoft hat mit dem Surface Studio eigentlich so iMac kopiert, aber ein bisschen geiler designt. Und jetzt kommt Apple und kopiert Microsoft.
Das Gleiche. Genau. Sieht aber auch wirklich identisch aus, außer dass es mega fettes Kühne hat. Das finde ich. Ich finde auch, ist lustig, ich habe ganz kurz den MKBHD auf YouTube reingeschaut und er hat es unglaublich hässlich gefunden. Und ich kann den Kommentar noch lesen. Ja, er findet es sau hässlich. Aber ich finde es easy. Also ich finde, es sieht noch easy aus. Aber ich gebe ihm recht bei zwei Sachen. Dünne von einem Computer ist mir scheißegal. Weil einfach die meisten Menschen haben doch den Monitor vor sich und who cares, wie dick der ist. Der ist mega dünn. Der ist irgendwie 11,5 mm dick. Der ist so dünn, dass der Kopfhörerstecker nicht mehr hinten einstecken kannst, weil er zu lang ist. Das heisst, man muss ihn, glaube ich, auf der Seite oder unten. Das ist auch noch Straub, oder? Also rein technisch ist es wirklich beeindruckend, aber auch noch Straub. Wenn du eben hinten schaust, ohne Abdeckung, der ganze Computerteil ist einfach unten. Oder? Der ganze Oberteil sind Kühlelemente und so Zeugs. Und dann fragst du dich eben schon, hätte das fette König nicht ein bisschen schmäler machen können?
Also Kini meinst, es hat einfach unten wieder einen Streifen, wie bei jedem iMac, wo halt genau. Es ist nicht einfach komplett ein Bildschirm auf einem Ständer, sondern es hat unten noch
einen
Streifen.
Und weißt, weil er ja so dünn ist, dann fragst du dich ja schon, hätte er ja theoretisch einfach ein bisschen dicker können machen, alles hinten einbauen, er würde eleganter aussehen. Aber ich glaube, der Grund ist doch, hat er weniger Wiedererkennungswert von vorne. Und du bringst ihr, sie bringen dir das Logo dann nicht gut an. Also hast du nicht das Gefühl, das sind genau die zwei Punkte.
Das ist wegen dem Logo, glaube ich.
Ja, aber du musst doch das Gerät musst doch auf einen Schlag erkennen, das ist ein iMac. Ja, und wenn der von vorne einfach wie ein Monitor aussieht.
Ja, sicher, ja, logisch. Dann könnte jeder All-in-One.
Ja. Hat er das Logo und auf dem Streifen?
Nicht. Nein, aber auch wenn, aber auch wenn nicht, er einfach ohne den Balken, wenn er nur ein Monitor wäre. Weißt du, dann erkennst du ihn von vorne gar nicht. Ja, dann erkennst du nicht, dass es ein iMac ist. Dann ist er kein Wert. Du musst doch. Ja.
Darum haben sie auch x Farben jetzt irgendwie. Ja. Weißt du, also ich meine, das ist eben genau das, was ich finde, wo ich Affen geil finde, dass sie. Und Apple ist nicht. Also die ersten iMacs sind ja also die mega farbigen, hohen Plastikkisten gewesen. Und dann nachher haben sie das wieder abgeschafft und jetzt kommen sie wieder mit dem. Und das ist das, was ich. Mega geil finde, weil Computergehäuse sind ja entweder mausgrau, schwarz oder weiss. So, wenn du einen Gaming-PC zusammenbaust, es gibt nichts sonst. Und sie kommen und tun das hat nichts mit individuellem, also mal, es hat mit Individualismus und vorgegaukelt Individualismus und so, aber gibt da Leute Wahl und das ist geil, Mann. Ich das gesehen habe, ich finde es hure, ich wüsste nicht, welchen nehmen. Ich finde all geil, es sieht alles so schön aus. Außer der Geld, den finde ich hässlich. Aber den Rest würde ich alle reinstellen. Ja, am Schluss nicht der Geld.
Weil in deinem Büro, was willst du mit dem irgendwie knutschroten Ding da?
Stimmt. Ich finde es mega geil, jetzt schon, von den Specs und so abgesehen. Ich meine, sie haben den M1 dort drin verbaut und so und es ist 24 Zoll und das ist irgendwie nicht wirklich. Ja, also.
Es ist nicht so spannend, es ist Design und die Farbe. Das ist
eigentlich ein iPad Pro auf einem Ständer, oder?
Ja, tatsächlich.
Mit OS X oder Mac OS oder fuck. Ja, wir werden mich wieder zurechtweisen. Es ist einfach nicht iOS, sondern das andere.
Linux. Es ist Linux.
Das ist Linux.
Das iPad Pro, genau, das ist das zweite, was sie vorgestellt haben. Da gibt es auch nicht so viel zu berichten. Dort ist Design, wie ich das gesehen habe, noch das gleiche. Da auch der M1-Chip drin. Weil ja das alte Pro so ultra langsam war.
Ja.
Das ist schon geil. Da habe ich mich auch gefragt, wohin mit dieser Leistung? Müssen wir mal jemanden fragen, der es professionell braucht. Aber ich habe noch nie gehört, irgendjemand bemängelt, dass das zu wenig Leistung hat, im Gegensatz zum iMac. Aber ist ja egal, die haben es. Gibt auch das 12,9 Zoll, das 11 Zoll und das grosse, das 12,9 Zoll, das ist das mit Mini-LED. Mhm. Auf das finde ich, das ist interessant. Der andere hat ja noch den normalen LCD. Mhm. Und ja, da bin ich schon noch gespannt. Mini-LED bei so einem Gerät, schon eben. Viele haben sich ja OLED natürlich gewünscht.
Weißt du, was habe ich gedacht? Mini-LED, sage ich, nochmal ein anderes Display, das irgendwo verschraubt ist. Aber kannst du schnell erklären, was Mini-LED ist?
Ja, da kann der Luca sich am besten erklären.
Ja, also Mini-LED ist im Prinzip, funktioniert genau gleich wie dein jetziger LCD-Monitor-Display oder Fernseher. Es heisst eigentlich im Grunde genommen, du hast hinter dem Monitor, auf der hinteren Seite, hast du LEDs verbaut. Die strahlen, kannst du dir vorstellen, wie ein Projektor, die strahlen durch die Pixel durch und dann damit das Bild erzeugen auf der anderen Seite, aufs Glas, wo du siehst. Und Mini-LED heisst eigentlich nichts anderes als die LEDs, die hinten dran sind. Darum übrigens auch LED-Fernsehteils, dass die einfach viel, viel kleiner sind als alles, was man vorher kennt hat. Und das hat wiederum den Vorteil, dass du viel punktgenauer kannst, quasi helle Bereiche anstrahlen von hinten, dunkle Bereiche hingegen wieder nicht. Das wäre sonst, wenn du irgendwie, ich sag mal eine Zahl, wenn du auf dem Display 10 LEDs hast, dann kannst du es nicht so genau anstrahlen, was soll hell sein und dort, wo schwarz ist, soll schwarz sein. Hingegen, wenn du irgendwie 1000 oder 2000 LEDs hast, dort hinten.
Und sie haben, glaube ich, 10'000 oder so, oder?
Ich muss sagen, ich habe jetzt gerade die Zahlen nicht gesehen. Ich sehe, im Dominik seinen Beitrag schreibt er sogar von 2500 Dimmzonen. Das ist einmal so eine Dimmzone, ist dann eben so eine Zone, die zusammengesetzt ist aus irgendwie 10 LED, Mini-LEDs zum Beispiel, dann hättest du 25'000 Mini-LEDs drin oder wie auch immer. Sind krasse Zahlen, sind abartig krasse Zahlen. Also bei einem Mini-LED-Fernseher gehörst du schon zu den grossen, wenn du irgendwie 1'000 Dim-Zone hast. Und ein Fernseher ist noch einiges grösser als so ein Tablet, also so 12,5 Zoll oder was weiß ich. Darum, ich lese das jetzt gerade so zum ersten Mal, die Zahl, die 2'500 Dim-Zone, habe ich gedacht so, what?
Und 10'000 sind wirklich 10'000 LEDs.
Wow, ja, das stimmt, das ist fett, also das ist wirklich geil, das kann wirklich mega punktgenau das Zeug strahlen. Vielleicht gut, sagst du, bei einem grossen Fernseher muss es nicht ganz so, weil alles auch grösser ist, muss es nicht ganz so punktgenau sein wie bei einem kleinen Tablet, wo du wirklich alles halt komprimiert hast, um die 2'500 Dim-Zone. Warum macht man das? Warum macht man nicht einfach ein OLED-Display drin? Weil die Mini-LEDs strahlen viel heller. Also es ist wie ein LCD-Display, strahlt heller als ein OLED-Display.
OLED würde von sich selber ausleuchten und du musst das von hinten beleuchten, aber es strahlt dann dafür heller, oder?
Strahlt
du?
Viel heller, oder? Mhm. Ein OLED-Display heisst, das Pixel, wo das Bild erzeugt, ist gleichzeitig auch ein LED, darum OLED, also es macht sein eigenes Licht. Hingegen bei einem LCD-Display hast du halt die ganze LCD-Technologie, die das Bild erzeugt, aber es macht kein Licht. Für das brauchst du noch zusätzlich LED, die von hinten durchstrahlen, damit es ein Bild gibt auf der anderen Seite. Und
1000 Nits haben sie. Das ist auch nicht...
1600, Spitzenwert. Schreibt der Dominik,
sind ich lese immer die verdammten Nits bei uns in den Reviews von Kevin und Co. Und ich habe absolut keinen Wert, was jetzt so ein Nit ist. Ich habe keine Ahnung, ich kann nichts mit dieser Zahl anfangen. Was ist
ein Nit? Seid ihr Candela etwas? Auch oder nicht. Mehr Candela? Also,
Culture Candela, sagt mir etwas.
Auch das? Es ist einfach wie hell. Es ist wirklich einfach wie hell. Sehr, so ein
ja, aber das habe ich schon verstanden. Aber ich kann nicht einschätzen, was viel und was wenig ist. Weißt du, wie ich meine?
Also
ich kann nicht
technisch gesprochen heisst das eigentlich quasi, ein Candela sagt ihr, also normalerweise sagt man zum Beispiel ein Candela pro, jetzt muss ich gerade überlegen, pro Quadratzentimeter, glaube ich. Ein Candela pro Quadratzentimeter. Das heisst, wie viel Licht wird pro Fläche da emittiert? Bei Beamer redet man von Ansilumen, weil dort geht es darum, wie viel wird reflektiert. Bei einem Fernseher geht es wie... Genau, oder? Und bei Displays, die eben nichts reflektiert, dann redet man eher von diesen Candela pro... ich sage jetzt Quadratzentimeter. Das würde mehr Sinn machen. Und das Nit ist eigentlich einfach eins Nit gleich ein Candela pro Quadratzentimeter. Das ist eigentlich eins zu eins, kannst du übernehmen. Und 1600 heisst halt einfach wirklich, das soll einfach quasi ein Messwert sein für dich, wie hell etwas strahlt. Ich kann das jetzt mit Fernsehen vergleichen. Ein OLED-Fernseher, ein spitzer OLED-Fernseher, wenn die Einstellungen richtig eingestellt sind oder wenn du es voll auf dem Leuchtkraftmodus rein tust und alles rausholst aus dem Display, dann kommst du auf etwa 1000 Nits. Bei einem OLED-Display.
Okay. Das ist schon sehr hoch bei einem OLED.
Genau, weil du kannst ja OLED kannst auch tagsüber schon relativ gut Fernsehen drauf schauen. Das ist eigentlich normalerweise nicht so das Problem. Darum, 1000 Nits sind schon sehr, sehr hell. Und 1600, das ist eben genau der Unterschied, wo man sagt, warum ist ein LCD strahlt heller als ein OLED-Display. Man merkt es auch, 1600 Nits sind mehr als OLED-Display. Und der Nachteil aber wiederum von so viel Helligkeit oder von dieser LCD-Display-Technologie ist, dass du gleichzeitig nicht das knütsch-dunkle Schwarz hast, wo OLED-Displays machen. Die sind natürlich, weil die jedes Pixel sich selber ein- und ausschalten kann, haben die natürlich perfekte Schwarzwert. Und das wiederum schenkt dir beim Kontrast ein oder bei der Darstellung von schönen, natürlichen, satten Farben. Und Mini-LED ist jetzt quasi so ein Kompromiss aus dem. Aber ein sehr guter Kompromiss. Es strahlt viel heller und hat zwar nicht ganz die perfekte Schwarzwerte von einem OLED-Fernseher, aber es kommt schon sehr, sehr nahe dort an, dass du kannst sagen, dass der Vorteil vielleicht sogar von einem helleren Display, gerade bei einem Handy, wo du von aussen in der Sonne, im Sommer, keine Ahnung, anschauen willst, oder ein Tablet, dass das überwiegt, dass es halt vielleicht nicht ganz so gute Kontrast hat wie ein OLED- oder AMOLED-Display.
Aber ich kann auch sagen, es ist einfach auch ein bisschen egal, weil Cyberpunk hat ja schon sehr... Nein, weißt du, hat ja schon ein super Display gehabt und das ist darum... Das ist auch echt im Marketing. Es ist sicher ein super Display. Das Alter ist auch schon super gewesen.
Nein, aber ich weiß, wir müssen schnell machen. Ich will noch etwas sagen, und zwar hat Apple wieder... Bei Displays sind sie einfach immer... Sie sind derbe, immer Vorreiter. Sie haben mit dem Retina... Sie haben es einfach Retina genannt, aber haben sie schon hochauflösende Displays revolutioniert. Das hat vor einer... ist das nur in so einer wahnsinnigen Nerd-Nische, hat man hochauflösende Displays gehabt und sie liefern jetzt da wie die Technologie. Also das ist einfach in der ganzen Geschichte von Apple, wo immer bei Displays wirklich Wert drauf legt, glaube ich einfach auch wieder den nächsten Schritt so.
Aber das stimmt eigentlich nicht ganz. Meistens ist es wirklich Samsung, die bei den Displays vorlegt. Ich meine, ist ja nicht ohne Grund, bauen sie dann meistens die Displays
für sie bauen, Apple. Ja, nein, aber ich meine, für die breite Masse verfügbar und als Quasi-Standard definieren, vorne, du bist mit 10-24 Bildschirmen irgendwie unterwegs gewesen, 4:3, und dann ist Apple gekommen und hat irgendwie gesagt, hey, wir können eine geilere Auflösung machen, und vorne hat niemand, kein Laptop, kein gar nicht. Doch! Doch, das stimmt! Wir als Nerds nehmen das natürlich klar. Wir finden das dann geil. Sie haben Touch definiert, sie haben hochauflösende Displays definiert, sie haben alles definiert. Weil es der breiten Masse.
Das stimmt, natürlich. Sie haben Retina einen Pseudobegriff definiert für irgendetwas.
Ich rede nicht über den Marketingbegriff. Ich sage nur, die hochauflösend hat mit Retina eigentlich dann den Sprung in die breite Masse gefunden.
Ja, das stimmt, genau. Aber ich glaube, es hat eben auch dort schon diverse Smartphones, es ist ja beim Smartphone, beim iPhone gekommen, es hat diverse Smartphones schon gegeben, die, glaube ich, die gleiche oder höhere
Pixel-Dichte haben. Ich meine PC-Bildschirm, sorry, ich meine wirklich tatsächlich PC-Bildschirm.
Aha, aber sie haben, ja, gut, egal, wie gesagt, ich weiss es zu wenig, ich bin überzeugt, es hat es schon gegeben, aber sie haben es garantiert massentauglich gemacht. Da stimme ich dir voll zu.
Also.
Und sonst, das hat das Teil noch Thunderbolt 3, USB 4, habe ich noch witzig gefunden. Ich habe gar nicht gewusst, dass es schon USB 4 gibt. Ich habe zuerst gedacht, hat einen Scheissdreck geschrieben, kurz googeln, USB 4, doch, das ist etwas. 5G jetzt auch noch. Genau, das andere, was noch spannend ist, habe ich zuerst eigentlich komplett gut aus, die AirTags. Ja. Das sind wirklich so Schlüsselanbindteils, Keyrings, wo halt kannst, was kannst du, 20, 30 Stutz oder so, dann kannst du das halt irgendwo anmachen. So 5 Liber gross, etwa, oder? Mhm. Und die haben natürlich einen Chip drin, einen Akku, der ein paar Jahre hat und kann ersetzt werden, das selber.
Wow.
Das ist speziell.
Wow.
Hat Lautsprecher, Bluetooth und eben so Ultra-Breitband-Technologie. Weil ich habe mich dann auch gefragt, hey, wie funktioniert denn das? Weißt du das überhaupt? Mhm. Wenn du hängst denn das irgendwo etwas an, wo du immer verlierst, oder? Mhm. Und das tut dann wirklich immer, wenn es wenn du, sagen wir, irgendeiner Cloud, gut, das Handy hast halt schon, dein Portemonnaie, was du hast das Ding drin nie gesteckt, keine Ahnung, wenn es Platz hat. Immer wenn es dann irgendwo an einer Person vorbeikommt, die ein iPhone oder sonst ein Apple-Gerät hat, dann kommuniziert es mit dem und tut den Standard aktualisieren. Macht es automatisch. Also wenn es irgendwo in einem Land ist, wo es keine Apple-Geräte gibt, wird es schwieriger. Es gibt offenbar auch so einen Trick, aber einfach standardmäßig kommuniziert es mit Apple-Geräten, natürlich verschlüsselt und so. Und wenn du näher ankommst, also wenn du in deinem Haus jetzt wieder etwas verloren hast, wenn ich, dann wirklich, dann ist es nachher mit, dank der Nahbereich-Kommunikation Dings da, kannst du wirklich ganz genau sagen, schau jetzt da hinter dem verdammten Sofa, hast du wieder dein Zeug verlegt. Ich finde es noch witzig, ich habe jetzt keinen Bedarf daran, aber gibt es auch schon von vielen anderen Herstellern, aber das wird garantiert Apple wieder.
Und es ist natürlich alles in einem Apple-Universum, wenn du ein Apple-Gerät hast, ist wie mit, ich würde auch gerne so eine Apple Watch haben, aber ich kann es nicht, weil ich Android habe.
So gut, aber da gibt es wirklich, so wie ich gemeint, die Smart-Tags und so gleichwertige Alternativen, auch von Samsung.
Ja, nein, ich meine jetzt ein Apple-Produkt, sehr konkret, das ist für mich auch dann nicht interessant, wenn du nicht in einem Apple-Universum hineinlebst.
Da bringt er nichts genau.
Aber auf jeden Fall ist es etwas, was den Nerv trifft, weil also wenn du so nach unserer Community gehst oder den Likes, wo die Artikel die Neuheiten bekommen haben, dann ist der Apple AirTag hat mit Abstand am meisten Likes bekommen. Mehr als iPad.
Aber der schöne iMac, Mann.
Der schöne iMac.
Nicht.
Aber die Leute
ich weiß nicht, was sie dran machen. Ich überlege gerade.
Schlüssel. Es ist halt schon, ja. Bei mir wäre es Portemonnaie, Schlüssel. Aber einfach ein Schlüssel-Dings. Vielleicht irgendwie kann ich Laptop-Taschen, falls du irgendwie mal deinen Laptop irgendwo an einem Bahnhof lässt.
Aber den Laptop hast du eben... Track dann. Ja, also ist der, mit dem Apple hast du, kannst du schon.
Ja, aber benutzt den Laptop auch, ich sag mal, wenn du ihn jetzt am Bahnhof verleihst, den Laptop selber, und du sagst, wo ist mein Laptop, über die, wir reden ja von dieser Wo-Ist-Funktion.
Genau.
Dann zeigt er nicht nur den Standort, einfach deinen letzten Standort, wo du mal irgendwo in einem WLAN-Netzwerk
kannst. Okay, ich weiß nicht, wie genau. Ja, du hast recht. Ich weiß nicht, wie genau. Ich habe gemeint,
Der Trick von denen ist ja wirklich, dass quasi, wenn ich das Apple AirTag jetzt zum Beispiel an meinen Schlüssel anhänge und ich verlege den im Park, irgendwo bleibt der liegen und ich bin jetzt daheim und merke, fuck, ich habe ihn verloren, dann kann ich ja die Suche aktivieren und dann fängt quasi alle die ein Apple-Gerät haben oder ein Apple-iPhone haben, fängt es an, nach dem Ding zu tracken. Und wenn irgendjemand im Park ist, der das hat, wo ein Apple-iPhone hat und in der Nähe ist von dem, dann trackt es das und schickt mir eine Nachricht, wo das ist. Und der, der das aber trackt hat, der merkt das nicht einmal. Das passiert alles im Hintergrund. Weil es soll ja nicht jemand anderes als du finden.
Genau, aber genau das macht, meines Wissens macht er das auch schon mit iPhones und MacBooks.
Okay.
Weißt du, das, ja, ich habe gemeint, die hat die, das ist auch die, die Technik, haben die, glaube ich, eben auch schon, dass der Standard aktualisiert wird durch andere Apple
Geräte. Ah, okay, das habe ich nicht
gewusst. Genau, ich habe gemeint, das machen die anderen auch schon,
aber muss es eingeschaltet sein dann?
Ich weiß nicht, ob sie so genau, ja, ich glaube, es hat da einen Chip drin. Aber siehst, schau, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut.
Was,
ich habe gemeint, ob die auch so einen Chip drin haben.
Der U1-Chip da. Der
sicher nicht. Nein, das glaube ich auch nicht. Der ist doch jetzt neu.
Ja, ach, guck, aber
jedenfalls. Das weiß ich nicht.
Albus! Sorry, Jungs.
Nein, es ist gestanden. Dass,
wir haben es wieder mal geschafft.
Also, das mit dem Ultraweitband.
Wir haben uns ins Albussen reingeschnurrt.
Ich kann es wirklich auch noch sagen. Wir sind auf sicheren Pfaden gewesen, aber dann haben wir
aber wieder ein bisschen gesehen. Aber nö. Also, mein Halbwissen sagt mir, wenn du das mit dem Ultraweitband benutzt, also wirklich den ganz, also nicht nur über Bluetooth, sondern wirklich den ganz genauen Standort von deinem Gerät, dann brauchst du ein Apple-Gerät mit einem U1-Chip drin.
Oder einfach das AirTag. Da hätte ich jetzt gesagt, das kann nur das, ja. Aber ja, genau. Dann noch das Letzte, was sie vorgestellt haben, das Apple TV 4K. Dort, das Interessanteste, klar, es kann jetzt irgendwie 60 FPS Dolby Vision und so und eben 4K und Dolby Atmos und Zeug und Sachen. Hat keine 120 Hz, aber HDMI 2.1. Da munkelt man, dass sie das vielleicht nachrüsten können. Die zwei interessanten Sachen dort sind eben die Fernbedienung, die sie endlich neu gemacht haben, die ja absolut kast ist. Also ich habe sie erst benutzt, ich finde sie nicht so schlimm, aber immer wenn ich was lese, dann hassen die alle mit der Inbrust. 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 Irgendeine Wurst. und ja, jetzt ist sie einfach mit viel mehr physischen Tasten wieder, mit auch viel mehr Tasten, hat auch einen Zurück-Button, was eigentlich ganz ungewöhnlich ist für ein Apple-Gerät. Und das andere Interessante, der Farbabgleich mit dem iPhone. Du kannst das iPhone an deinen Fernseher anheben mit der Kamera und dann macht er einen Farbabgleich und dann passt er das an. Das ist schon ein geiles Feature.
Nice, ja.
Genau. Das ist es von Apple. Dann die letzte News, aber da machen wir jetzt nur noch ganz kurz, weil es einfach wirklich wieder witzig ist. Ja, das Amazon, geplante Amazon Herr der Ringe MMO ist eingestampft worden. Ist 2018 mal vorgestellt worden von eine Firma, also Entwickler aus Hongkong, zusammen mit einem Ami-Ableger und dann hat sich dann Amazon da noch dazugeschaltet, um das Publishing weltweit zu übernehmen und ja, es ist jetzt aber offenbar sich nicht einig geworden. Genau, die Firma, die das entwickelt, ist dann übernommen worden im Verlauf der Zeit von Tencent, einer chinesischen Riesenfirma und jetzt hat man sich da offenbar zerstritten oder ist sich nicht einig geworden und jetzt ist das einfach wieder eingestampft worden. Und eben, wir haben ja schon ein paar Mal darüber geredet, über die Amazon Game Studios. Die verprassen da offenbar 500 Millionen Dollar pro Jahr, die Division.
Hat noch nie geliefert?
Wow. Ja, eben, wow. Das ist wirklich krass. Wow. Eins nach dem anderen wird eingestellt und jetzt haben sie, soviel ich weiss, öffentlich bekannt. Ist jetzt wirklich nur noch das New World, das andere MMO. Aber hey, wirklich, dass die. Also, das hat da wirklich das Gefühl, dort wird einfach Geld verprasst.
Yep.
Also, ja. Ja, ich finde es schade, ich habe mich gefreut, weil ich das Original Herr der Ringe online von, ich weiß gar nicht, wer das entwickelt hat. Habe ich sehr geil gefunden, aber das kannst du mittlerweile rein optisch fast nicht mehr spielen. Ist aber noch populär. Schon sehr populär. Jo, also, komm, dann wechseln wir über in Big Screen. Ich habe mir nämlich Love and Monsters reingezogen. Ja, es geht um Liebe und Monster. Es ist einfach der neueste Netflix-Film. Spielt, ich würde sagen, in der heutigen Zeit. Es ist irgendein Meteoriten, wer auf der Erde geflogen und dann so ein bisschen ähnlich wie den allen huren Meteoritenfilmen aus den 2000er schiessen sie halt irgendwelche Raketen drauf ab. Und dann landet aber irgendwie ganz vieles komisches Zeugs, Gas, was auch immer. Es geht alles ganz schnell, wird das erzählt. Landet auf der Erde und mutiert dann Flora und Fauna, also aber vor allem Tier. Wird alles zu Riesenmonster, Riesenfröschen und weiss ich was. Und die Hauptperson, also das fängt dann wirklich auch gerade an dort, oder? Mit dieser Katastrophe. Alle sterben, halt die meisten Menschen und dann die anderen typischen Survival-Apokalypse, Post-Apokalypse, leben irgendwo in einem Bunker unten und werden regelmäßig von irgendwelchen komischen Monstern angegriffen. Und die Hauptperson, der hat einfach gerade vorher irgendwie noch seinem Schätzchen, seiner Biber, haben sie eigentlich ein schönes Date gehabt und Liebe erklärt und alles und alles heile Welt gewesen. Und jetzt durch die Katastrophe sind sie getrennt voneinander. Er findet dann aber irgendwie Funkkontakt mit ihr, weil sie in einer anderen Siedlung ist. Passiert alles bei den ersten 10 Minuten.
Wow.
Und dann hat er einfach, und es ist aber dann schon 7 Jahre vergangen und er hat aber jetzt immer noch Kontakt mit ihr. Oder respektive erst, oder? Er hat dann, glaube ich, irgendwie erst in den letzten paar Monaten Kontakt bekommen. Das spielt auch gar keine Rolle. Und jedenfalls entscheidet er dann, dass er zu ihr geht, weil er einfach findet, ja, scheiße, in seiner Siedlung fühlt er sich so ein bisschen verloren und unpassend. Aber eben die Welt draußen ist natürlich tödlich und gefährlich und alle finden, du bist doch eigentlich so ein Häuschen, wo nur irgendwie unser Essen kann kochen. Und dann macht er sich aber auf den Weg, um die, weiß auch nicht, 90 Meilen entfernte Siedlung zu finden. Und das ist schon der Hauptteil des Films, ist wirklich so die Reise. Und ich habe am Anfang gefunden, er ist easy, weißt, ich bin ja total Fan von so Szenarien mit Apokalypse und riesigen Monster und so. Aber am Anfang bin ich nicht sicher gewesen, aber auch so ein bisschen kitschig, ein bisschen blödlig.
Ja, ist es, ich wollte fragen, ist es Comedy? Ist es...
Es ist eher Comedy.
Okay.
Also nicht, aber nicht blöd, lustig. Eben genau das ist das, was mich schlussendlich überrascht hat. Ich finde, er hat eine sehr schöne Tonalität. Zwischen so die Mischung zwischen herzhaft, dann auch lustig, aber dann doch auch wieder ein bisschen ernst. Tendenziell ist er so in dem. Ist schon eher im Lustigen angesiedelt. Aber gleich, die Welt wirkt bedrohlich.
Ich wollte fragen, und, ist es so ein bisschen Zombieland-mässig oder ist das.
Ja, ich würde sagen, so ein bisschen weniger. Doch ähnlich. Mal, das trifft es eigentlich noch gut. Das hat ja auch eine gewisse Dramatik und Ernsthaftigkeit. Mhm. Oder also die Bedrohung ist echt. Und die Highlights sind sicher die Monster, die es dort begegnet. Das finde ich wirklich geil. Ich glaube, die haben von Anfang an gesagt, schau, ich will jetzt einfach nicht Riesenspinnen, Riesenschlangen, einfach Shit, wo man schon tausendmal gesehen hat. Du findest einfach alles andere, von Riesenschnecken zu weiss nicht was, komischen Viecher und wirklich geil mit so schönen Nachaufnahmen, so richtig grusig. Und ja, es ist wirklich spannend, weißt du, also der ganze Weg ist wirklich interessant, einfach das Zeug und die Bedrohungen und wie er sie dann bewältigt und dann schlussendlich schafft es dann natürlich auch dorthin und dort gibt es natürlich noch einen kleinen Twist und so. Also es ist wirklich eine spannende Entwicklung mit wirklich sehr menschlichen Momenten und es ist auch nicht so, was ich bei so Filmen immer befürchte, weißt du, das Fremdschämen, so, weißt du, eben völlig kitschig. Da bleibt es sehr menschlich, finde ich. Weißt du, so, ja, du kannst dem sein Verhalten irgendwie nachvollziehen, ohne dass er wieder irgendwie sich völlig zum Aff macht, oder? Also, finde ich doch schlussendlich sehr sehenswert gefunden. Love and Monsters auf Netflix, wirklich, wenn er solche Monsterfilme geil findet. Schöne Bilder, interessante Monster und ja, ich habe mich wirklich nicht gelangweilt. Eben der Einstieg, die erste Viertelstunde, bin ich mir noch nicht so sicher gewesen, aber nachher ist es wirklich immer besser geworden.
Ah, dann also weg den Monster schauen, hä?
Also, die Monster sind einfach das Highlight, aber ich finde wirklich der Film, er erzählt wirklich eine gute Geschichte und baut eine lebendige Welt.
Gut, so wie du das jetzt erzählst, ist genau für mich nur ein Monster. Ja, das finde ich dann nicht so.
Ja, das ist doch easy. Ja, ja. Das, wegen dem kann man es schauen. Also komm, dann haben wir noch in die Spielecke, weil das Returnal habe ich gespielt, das ist das PlayStation 5 exklusiv. Ich glaube, ich muss noch sicher gehen, dass es nicht auf der PS4 kommt, aber ich bin mir eigentlich sicher. Das ist von denen, von Housemarque.
Das haben wir es betont.
Die haben ja schon viele so PlayStation, es ist PlayStation 5 exklusiv und die haben ja auch schon die Launch Games gemacht für PlayStation 4, da das Space Game, sag mal schön, wie es geheißen hat. Egal, ich schaue es nachher noch. Aber wir kennen ein paar Games von denen, Stardust, Super Stardust, das ist es. Nein, ich meine aber nicht das. Ich meine Resogun. Das Launch Game für PS4.
Auch ein Titel, den man nicht mehr in Erinnerung
hat. Nein, genau. Aber wenn du das Game hast, wirst du Sounds wieder erkennen. es ist ein recht abgefahrenes Game. Also, ich darf jetzt noch ein Preview geben, aber das ist so ein bisschen mischig. So ein Space Game. Und es kombiniert so ein bisschen Alien, also Prometheus, mit Control. Du bist irgendeine Frau, so eine Astronautin, die irgendwie auf einem Planet abstürzt. Du weißt nicht genau, was passiert ist. Das kommt dann wirklich im Verlauf des Spiels, erfährst du mehr. Und erkundest wirklich so einen in Third Person so eine geile, lebendige, alienhafte Welt. Und ich finde wirklich auch noch, ich habe es jetzt vielleicht 7 Stunden gespielt, ich finde, es bleibt immer so wirklich das Alienhafte. Es fühlt sich einfach alienmäßig an. Finde ich geil. Mhm. Ohne gerade wieder irgendwie den Giger sein Design zu kopieren. Ja. Das Spiel selber ist es Action, völlig actionbasiert, so ein Roguelike. Du spielst einfach so lange, bis du stirbst und landest wieder bei deinem Raumschiff. Und so geht aber auch eine Geschichte weiter.
Jetzt bin ich langsam in der Market für das. Alles, was du vorhin gesagt hast, ist aber Design, Roguelike bin ich schon wieder...
Design abgefahren und ich mag Roguelike eigentlich nicht so.
Ja,
aber
weiß.
Das ist wieder eins, wo du in jeder Runde, es hat mich auch sehr an Dead Cells erinnert, weil du neue Waffen aufnimmst und du Sachen kannst kombinieren, sodass der Spielstil immer ein bisschen anders ist. Also, ja.
Das macht gut die Roguelikes aus, dass du einfach jedes Mal auch beim Hades, oder wie hat es geheissen?
Mhm. Ja, genau.
Ist ja auch, du weißt nie, was kommt. Du musst dann, jetzt probiere ich es mal mit dieser Waffe, mit dieser Kombination, mit diesen Zauber und so. Und das ist ja das Geile an Roguelikes eigentlich, oder?
Ja, und da ist es auch, du kannst gumpen, du kannst dashen, du kannst einen langen Dash machen. Du hast eine Waffe, wo dann kannst du eben austauschen durch bessere und es gibt bis jetzt nur 3 Typen, also wirklich einen Knarren, Shotgun und so einen Assault Rifle, wo aber auch unterschiedlich schiessen. Optisch ist das ein Feuerwerk, wenn du Resogun kennst, wirklich da spickt das Zeug nur so auseinander, geile, leuchtend, neonfarbige Monster und du kannst die Waffen upgraden, du kannst so Artefakte aufnehmen, wo du dann irgendwie Bonus geben auf deine Waffen oder so oder gewisse Effekte erzeugen, wie irgendwie das getroffen wirst, dass der Gegner auch getroffen wird. Oder. Und die haben aber dann meistens eine Chance, dass sie dir einen Schaden zufügen. Also weißt du, wie ein Malus. Hm. Du hast eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Und du kannst dich dann wie so anstecken mit so Shit, mit so Fehlfunktionen. Hat dann deine Anzeige wie Fehlfunktionen. Die wiederum wirst du wieder los bei gewissen Bedingungen. Es steht wie so ein Questlog. 10 Monster töten, dann wird es wieder los. Ah. Das Item craften. Und die Fehlfunktionen könnten heissen, bei vollem Leben machst du noch 50% Schaden. Oder alle Gegner tun immer so einen Säurefluss hinter sich herziehen. Ist wirklich noch geil, weil dann das Spiel zwischen okay, Risiko, haust du einfach all die Attachments rein, du kannst dann so komische Aliens Viecher an dir anmachen, die dir auch irgendeinen Bonus geben. Es gibt verschiedenste Upgrades und das finde ich das Geile an dem Game. Es ist irgendwie. Es überfordert auf eine Art fast ein bisschen, weil es viele, weißt du, so Upgrade-Währungen gibt und du checkst nicht, okay, da brauche ich jetzt Ether und da brauche ich irgendetwas anderes. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich sammle. Aber ich finde es auch gar nicht so schlimm. Es ist wie so ein bisschen. Eben, die Welt ist halt ein verdammtes Alien irgendwie. Und ich spiele es auch so ein bisschen Freestyle. Weißt du, du siehst auf der Karte relativ klar, da die viereckigen Portale sind eigentlich der Hauptweg und die dreieckigen sind so Nebensachen, wo es meistens eben irgendeinen Bonus gibt. Und dann bist du immer im Abweg. Okay, jetzt gehe ich da durch, jetzt gehe ich mal dort durch. Die Welt ist so ein bisschen zufallsgeneriert. Erkennst aber dann meistens wieder so gewisse Räumlichkeiten.
Okay.
Aber wirklich, du bist einfach motiviert. Dann spielst du eine Stunde, dann hat es dich vielleicht, dann machst du gerade nochmal einen, weil es hat mich jetzt gar nicht gross gestört dann, oder? Dass ich dann beim Boss bin, ich beim Ende gescheitert, dann egal, probier es nochmal. Findest du neue geile Waffen, findest du neue Upgrades. Und eben, es sieht einfach abgefahren aus. Also die Action bretscht einfach geil rein. Und ich bin aber wirklich noch nicht sehr weit. Die einzige Befürchtung ist, dass es ein bisschen zu lang ist. Aber ein Returnal auf der PS5, ich muss
mal es tönt einfach nach einem absolut genau. Also es macht nichts Neues, es ist einfach ein Roguelike.
30. April. Nein, ich finde im Fall, was weißt du, schlussendlich. Keins erfindet die Welt neu.
Aber nein, aber es sind wirklich einfach, wenn es gut, in dem Fall gut umgesetzt, Roguelike.
Genau, aber ich finde, weißt, wenn du spielst, hast du nicht das Gefühl, das ist eins, weißt du, wo du 1000 Mal schon gespielt hast. Für das ist wirklich
ja, gut,
das Design.
Wenn du Roguelikes nicht geil findest, hast du wahrscheinlich auch wenig Roguelikes gespielt und darum kannst du es auch nicht.
Schlussendlich spiele ich es ja gleich immer, weißt du?
Ja. Aber so, es tut ein Risk of Rain mit kannst du einen Umweg völlig nehmen und dafür.
Sehr gutes Beispiel. Ja, genau. Aber es ist wirklich im das ganze Paket mit den Möglichkeiten und dem Design und auch der Story. Es hat da wirklich so ein bisschen horrormäßig, oder?
Ja.
Mit weirden Sachen. Eben darum, Control hat mich sehr an Control erinnert. Alright. Wolltest du noch etwas zum Magic sagen?
Ich sage nur noch ganz schnell. Aber haben wir noch Zeit? Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, bevor wir noch zum Interview gehen, zu unserem Gast gehen. Genau, ich habe Magic Arena wieder mal. Ich probiere es ja immer wieder reinzuschliessen. Jetzt habe ich einen Grund. Die haben jetzt einen Mobile Client, den ich das erste Mal ausprobiert habe, wo tatsächlich bei mir funktioniert hat. Das ist nicht gegeben, wenn man so ein bisschen die Vergangenheit von Wizards of the Coast, wo Magic gehört und ihre Internet- oder beziehungsweise Computer-Eskapade kennt. Das ist eigentlich meistens eine rechte Shitshow. Und funktioniert, also tatsächlich, ich habe da schön auf meinem Handy, ich habe natürlich nicht das beste Handy und jetzt merke ich, dass meine Faszination für so Mittelklasse-Handys kommt jetzt auf mich zurück, weil der Client tatsächlich für Magic dann nicht mehr richtig funktioniert. Also wenn du viele Karten, Magic ist das Trading Card Game, ich glaube, das muss ich niemandem mehr erklären, ich bringe es ja immer wieder. Wenn du viele Karten auf dem Board hast, dann nachher funktioniert es nicht mehr. Aber, oder einfach langsam auf meinem Handy. Aber es ist wirklich tatsächlich, finde ich es geil, kann man jetzt das 10 Jahre nach Hearthstone, nein, wann ist Hearthstone rausgekommen? Vielleicht etwa vor 5 Jahren. 5 Jahre nach,
ja, schon länger. Ja.
Oder länger. 5 Jahre nach, oder 6-7 Jahre nach Hearthstone jetzt auch Magic so spielen. Etwas, wo man immer gedacht hat, dass Arena eigentlich auch mobile muss gehen. Das ist dann vor etwa 3 Jahren hat man dann einfach den PC-Client gemacht und den Mac-Client. Und jetzt ist es mobile. Funktioniert. Was nicht funktioniert hat, ist, dass beim neuen Set einen massiven Bug gehabt hat, wo du nachher einfach deine XPs nicht angezeigt bekommen hast. Auch nicht gewusst hast, ob sie bekommen hast und so. Und einfach ein Wochenende lang. Das ist apropos eben Shitshow. Das im einen Atemzug loben und im anderen Zug muss man dann auch sagen, am Freitag ist das neue Set rausgekommen, also Donnerstagabend ist das neue Set rausgekommen. Und dann ist am Montagmorgen, haben dann, zuerst hat es geheissen, so klassisch, ja, ein paar Leute können den Bug haben. Es waren einfach alle. Es also wirklich jeder hat den Bug gehabt, dass du, wenn du eine Challenge, wow, Daily Challenge abgeschlossen hast, hat es nicht mehr angezeigt. Mhm, im super Hintergrund hat es, glaube ich, offenbar mitgerechnet. Ich habe es jetzt nicht so genau detailliert, nicht analysiert, aber es ist natürlich verheerend, wenn du das neue Set rausbringst, sind alle am Gamen. Und dann kommt auch der neue, weißt du, die kommst ja weiter, oder? Und dann haben sie aber am Montag den Bug gefixt, tatsächlich, nachdem 4 Tage still war und alle ausgerastet sind. Und haben dann hast können, im Shop, hast natürlich proaktiv das müssen machen, hast aber mit einem Gold hast noch 2 XP-Stufen bekommen. Also, man ist sich einig, das ist jetzt, sie haben für einmal haben sie es dann gut gelöst, den ganzen Shitstorm. Aber ja.
Okay, also Magic Arena Mobile für Android und iOS nehme ich an.
Ja, genau. Ich habe es einfach auf Android probiert, aber auf iOS hat es es auch, sicher.
Cool. Also, dann machen wir jetzt hier ein kurzes Päuschen. Der Luca wird sich dann verabschieden. Jawohl. Und somit wir nachher nicht das dritte auf den Tobi einlabern. genau, wenn wir nachher mit unserem IT-Security-Gast über Datenleaks und alles Mögliche werden reden. Also, ganz kurzes Päuschen und bis dann.
Bis nachher, euch viel Spaß und tschüss.
Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil vom Digitec Podcast, wo wir ja angekündigt haben, jetzt mit unserem Gast am Tobias Ospelt. Er arbeitet bei seiner eigenen Firma, Pentagrid, ist IT-Security-Analyst. Du unterrichtest ja auch noch an der ZHAW, damit ich es jetzt auch richtig sage. Als ehemaliger ZHAW, sagt man immer ZHAW, das Leben lang. ZHAW, das Leben lang.
Ja,
genau, herzlich willkommen. Du hörst mich, gut.
Ja.
Nein, und genau, wir haben dich eingeladen, weil wir haben ja schon jetzt wirklich in der letzten Zeit mehrmals das Thema gehabt, wegen irgendwelchen Breaches und Hacks und Leaks von Daten. Und wirklich, während wir das Thema vorbereitet haben, hat es irgendwie schon wieder etwa 2 oder 3 gegeben. Ich glaube, nämlich vorletzte Woche haben wir das überlegt gehabt und dann ist irgendwie LinkedIn gekommen und Clubhouse. Eben, es ist dann nicht immer Science and Leaks und Hacks und was und alles. Der jüngste ist ja schon wieder Facebook. Nicht der, den wir hatten, ist zwischenzeitlich schon wieder reingekommen. Und ich finde, der beste Aufhänger ist wirklich auch die interne Kommunikation. Da ist irgendwie etwas geleakt von Facebook, wo sie einfach, ich paraphrasiere es einfach, aber sie sagen sozusagen, wir müssen das irgendwie versuchen zu normalisieren, die Kommunikation, dass das einfach normal ist. Dass bei Firmen, dass Leaks passieren, das gehört einfach dazu und man soll da nicht immer so soll doch nicht, man soll doch nicht so schwierig tun. Genau. Und jetzt habe ich gefunden, Tobi, kannst du uns da vielleicht mal sagen, vielleicht mal gerade am Anfang, was ist überhaupt ein Hack und was ist ein Leak? Weil das ist ja die Schlagzeile, die man einfach so oft liest.
Ja, genau.
Also, gehackt wurde.
Genau, gehackt wurde, das ist das, was die Leute gerne benutzen als Überbegriff für alles. Das ist natürlich, hat ein bisschen Unterkategorien. Eben, wie gesagt, eben ein Hack normalerweise ist mit einer Sicherheitslücke, das heißt, man kommt in ein System rein und kann dann Daten abgreifen, die man eigentlich nicht sollte können. Also ein Hack hat normalerweise mit einer Sicherheitslücke zu tun. Und jetzt in dem Fall, wo wir jetzt hier gesehen haben, oder meistens sehen, ist bei Facebook beispielsweise, wenn man ja die Daten anschaut, die jetzt, ich glaube, beim ersten League, oder ist ja auch nicht der erste League, aber der erste von diesem Monat, wenn man das so genau anschaut, dann sieht man ja dort vor allem, dass eigentlich die ganzen Public-Informationen drin sind. Das heisst, das, was die Leute eh schon einfach auf ihrem Profil stehen, plus Telefonnummern. So. Und jetzt ja, denkt man sich vielleicht, ja gut, die Daten, eben, die habe ich sowieso auf meinem Facebook-Profil stehen, außer vielleicht Telefonnummern. Das heisst, sie sind sowieso öffentlich und das ist kein Problem. Und ich denke mal, dort der erste Unterschied ist mal, dass die Sachen jetzt für jedermann in so einem Format gleich verfügbar sind. Also man muss nicht mehr selber auf die Webseite gehen und das Zeug runterladen, sondern dass es einfach da ist. Und das andere ist, jetzt sind auch Telefonnummern dabei. Und die Frage ist ja immer, von wo sind jetzt die Telefonnummern? Und darum rede ich jetzt eigentlich schon über die Daten, weil bei dem Hack, den sie eben gemacht haben, oder was eben nicht ein Hack ist, haben sie vor allem einfach APIs, sogenannte APIs, also Schnittstellen gebraucht, wo Facebook zur Verfügung stellt, um Informationen sammeln. Stell dir vor, wenn man jetzt eine Mobile App hat, dann muss die auch Daten holen auf dem Server von Facebook. Und das heisst, die Mobile App von Facebook, die hat irgendeine Schnittstelle, damit sie mit dem Facebook-Server reden kann.
Und also, betrifft das auch all die Apps, die das Facebook-Login dann nutzen? Das läuft ja auch so über eine API, oder?
Genau, das ist sicher auch eine API. Das ist vielleicht wieder ein anderer Teil, also wieder eine andere API. Aber der Login ist sicher eine API und die andere ist eher vielleicht die, wo die Facebook-App intern nutzt, um zum Beispiel neue Freunde zu suchen. Und bei dem Feature, neue Freunde suchen, hat man jetzt eben die Thematik, wie viele neue Freunde darfst du suchen, ich sage jetzt mal in einer Minute. Das heisst, ich kann euch vorstellen, ein normaler User, der die App benutzt, der kann vielleicht in einer Minute nicht mehr als 10 neue Freunde suchen, weil so schnell tippen kann gar niemand. Oder man kommt dann vielleicht, wenn man einen Namen sucht, 100 Vorschläge über. Aber es kann ja nicht sein, dass jemand dann innerhalb, ich sage jetzt mal, von 5 Sekunden 5000 Mal 100 Antworten will. Oder?
Ja.
Und jetzt ist die Frage, was machen die Firmen dagegen, damit man das eben nicht so automatisiert oder nicht so schnell machen kann. Und in den meisten Fällen, sage ich jetzt mal, sind die Leaks oder eben die Veröffentlichungen sind mehr so Sachen, wo man die APIs benutzt hat, die Schnittstellen, und vielleicht das über einen ganz langen Zeitraum gemacht hat, sodass Facebook das nicht stört. Oder man hat vielleicht eine Schnittstelle gefunden. Ich kann mir vorstellen, Facebook hat extrem viele Schnittstellen. Und vielleicht hat man eine gebraucht, wo sie eben das sogenannte Rate Limiting, also die Begrenzung, wie viel Daten dass man abzugreifen kann auf einmal, vielleicht nicht so richtig eingestellt haben oder es gibt gar keine Beschränkung. Und dann haben sie vielleicht genau die Schnittstelle ausgenutzt. Das heißt, ich sage jetzt mal, bei diesen Leaks oder eben Scrapes nennt man es auch oft, weil es einfach abgesogene Daten sind, ist vielleicht manchmal ein kleiner Hack dabei, dass man die richtige API sucht, wo man Daten schneller runterladen kann. Und das ist vielleicht der Hack.
Aber das sind ja dann Daten, in dem Fall, du jetzt sagst, das sind Daten, die ja öffentlich zugänglich sind, oder? Also genau. Das sind ja, genau, wenn sie dann noch nicht irgendwie... Weil Telefonnummern sind ja früher eben auch mal offenbar, das mag mich gar nicht mehr erinnern, aber die sind offenbar auch mal, hast du einfach noch, können noch Telefonnummern suchen. Das bedeutet meinst aber,
dass
es...
Meinst du, hast, ja.
Genau. Also das ist, und das ist ja der grosse Dschungel am Ganzen. Also ich finde, Ich bin selber nicht mehr gross Facebook-Nutzer, aber ich habe ja das selber als Nutzer und ich meine, mich interessiert das Thema jetzt eher noch, aber ich habe das schon einen riesen Dschungel gefunden. Es ist total unklar, wenn das welche Informationen public sind, was ist default eingestellt, also was ist standardmäßig eingestellt, wenn du jetzt nichts speziell einstellst, welche Einstellungen kannst du machen, dann gibt es vielleicht mal neue AGBs, dann heisst das ja vielleicht, dass ein neues Setting dazu kommt. Und was hat denn das wieder für eine Standardeinstellung? Und eben, heisst das jetzt, deine Telefonnummer ist jetzt auch öffentlich oder nicht? Gleichzeitig gibt es natürlich auch noch sowas wie, wenn man Telefon, also wenn man den Account, wenn man das Passwort vergisst. Könnt ihr euch vorstellen, dann gibt es auch wieder eine Schnittstelle, die erlaubt, dass man das Passwort resettet. Und jetzt ist die Frage, wie machen sie das? Doof wäre von Facebook, wenn sie dann einfach gesagt hätten, ja, wir schicken dir jetzt ein SMS an deine Telefonnummer und übrigens deine Telefonnummer ist so.
Ja, weil dann kann man sie sogar abfangen.
Genau, dann wäre das wieder eine Schnittstelle, wo jemand missbrauchen könnte, um einfach zu sagen, hey, übrigens, ich habe mein Passwort vergessen. Und dann sagt Facebook, ja, das ist ja deine Telefonnummer und wir haben dir dort drauf ein SMS geschickt.
Okay, ja, dann kommst du so zum Beispiel an die Telefonnummer an, wo man sich fragt, wieso haben die die Telefonnummern, oder?
Genau, und jetzt, ich möchte nicht sagen, dass das das ist, was genutzt worden ist bei Facebook, aber es ist eine gute Möglichkeit oder gut vorstellbar, dass das genau das war. Ihr könnt euch vorstellen, Facebook hat so viel mit Werbetreibenden noch zu tun, mit anderen Firmen, die sie Daten verkauft und so weiter. Es kann auch sein, dass da ganz besonders, dass man vielleicht nur eine andere Firma hätte können das machen, dass irgendein Mitarbeiter dort die Schnittstelle ausgenutzt hat oder irgendetwas. Also es ist ganz oft nicht klar. Vielleicht, ich sage jetzt mal, wenn man das jetzt noch genauer recherchieren würde, würde man das vielleicht herausfinden, wo das eher kommt. Aber eben, momentan sind so viele Leaks, es, ja.
Aber das bedeutet doch einfach auch, dass bei einer Firma wie Facebook und eben, das sind ja viele, einfach Firmen, die viele Daten haben, die natürlich auch einsetzen und verkaufen, musst du eigentlich darauf gehen, dass die einfach nicht sicher sind. Weil einfach, genau, weil sie so viele Schnittstellen haben, so viele Leute können darauf zugreifen, da muss man davon ausgehen, dass auch viele unerlaubt Zugriff haben auf die.
Das ist eben genau das Problem. Und das ist ja das, was ja die Informatiker immer schon davor warnen. Eben, viele User sagen, ja, das ist ja nur Facebook, hier gibt es ja nur Facebook. Aber wie man sieht, auch Facebook verliert die Daten. Und das ist eigentlich, ich sage jetzt mal, oder verlieren, ja. Es gibt Leute, wo die Daten kommen. Ja. Aber das ist eigentlich schon erstaunlich normalerweise, weil gerade so die modernen Firmen, wo es ja genau um Daten geht, wo ja eigentlich das Geld gemacht wird mit den Daten der Benutzer, die überlegen sich nochmals ganz viel, damit sie die Daten behalten können und nur bei sich behalten, damit nicht andere auch davon profitieren können. Und dass jetzt eben Facebook und andere die Probleme haben, zeigt halt schon, dass eben alles, was man im Internet eingibt, muss man eigentlich damit rechnen, dass auch rauskommt. Und kombiniert natürlich mit dem Problem, dass einfach das Internet nie vergisst, also die Daten, die jetzt raus sind, die findet man vielleicht auch noch in 30 Jahren.
Das ist ja auch noch ein anderer Punkt, oder? Das habe ich jetzt auch gelesen, dass bei diesen Leaks oft, wir wissen gar nicht mehr, wo, eben genau, dann sind es nicht unbedingt ein Hack, sondern eben vielleicht hat einer sie einfach gesammelt und man weiss nicht mal mehr amigs bei diesen Dumps, also wenn wieder irgendeiner in einem Forum Daten präsentiert, woher sie überhaupt kommen, weil schon so oft sind sie irgendwie, haben sie die Daten irgendwie, sind dann abhanden gekommen, dass man nicht mal mehr kann zurückführen, woher, dass die kommen. Also,
genau.
Also
es ist ein riesen Dschungel.
Aber das ist genau, das ist dann die andere Frage, oder? Eben, jetzt kann man sagen, es passiert ständig. Die Leute sind völlig abgestumpft, oder? Also irgendwie, ich schaue es mir wirklich auch noch irgendwie so pflichtmäßig an, weil ich finde, ja, man muss es ja irgendwie, ist ja unser Job. Aber ich habe wirklich das Gefühl, das Interesse ist nicht da, die Leute sind völlig abgestumpft. Dann stellt sich ja wirklich automatisch die Frage, und weil man ja selber irgendwie, es passiert ja nichts, oder man hat das Gefühl, man wird ja nicht missbraucht. Wie schlimm sind denn die Leaks wirklich?
Genau. Und ich denke, es kommt extrem auf den Leak drauf an und es kommt auf die persönliche Einstellung drauf an bei dem. Und es kommt auch darauf an, Jetzt nennt man dann eben Attack-Szenarios oder Threat-Modeling. Vor was hast du überhaupt Angst? Oder vor was denkst du, könnte dir passieren? Und das kommt, das ist auch eine persönliche Entscheidung. Also das eine ist sicher, also gut ist das eigentlich für niemanden, oder? Dass die Informationen rauskommen. Weil irgendein Missbrauchpotenzial gibt es von Spam bis Targeted Spam. Aber jetzt könnt ihr euch vorstellen, irgendwelche so Serverpromis, die da jetzt in der Schweiz unterwegs sind und die auch ein Facebook-Konto haben, für die ist das jetzt vielleicht nicht so lustig, oder? Ich meine, ich sage jetzt einfach mal...
Also du meinst uns?
Ja, genau. Nein, es sind zwei kommen noch. Zwei kommen noch. Also stellt euch jetzt vor, eure Telefonnummer ist jetzt einfach im Facebook-Leak drin. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob ihr so frenetische Fans sind, die jetzt unbedingt auch mal mit euch persönlich telefonieren möchten.
Simon! Nein, in dem Fall ist die Telefonnummer noch nicht geleakt. Ich kann keinen Anruf bekommen. Also, ja.
Genau. Simon, ich habe das Kind von dir!
Genau, also es ist wirklich so ein bisschen eine persönliche Sache. Aber ich sage jetzt mal, sobald auch Passwörter ins Spiel kommen, ist es eigentlich für jeden ein Problem.
Genau, das ist ja, also zum weil ich meine, die Daten sind ja, das, was du eingibst, musst du damit rechnen, dass es einfach weg ist. Also, weißt du, dass es einfach draußen ist, weil schlussendlich, egal ob du LinkedIn oder Facebook oder Twitter, whatever, du gibst die Daten dort an, du machst irgendein Höckli für eine AGB, die nicht richtig durchlesest und dort bist du ja schon zu einem Teil, hast ja die schon veräussert und dann nachher eben zu einem kommt und da über API noch ein Excel-Sheet macht, wo dann das alles zusammenzieht oder nicht. Wenn jemand will, könnte er oder sie ja eigentlich die Daten einen Weg finden. Allerdings ist sie dann nicht so schön aufbereitet, wie du vorhin gesagt hast, oder?
Also eben, normalerweise wird das verhindert, dass man einfach alle Daten auf einmal überkommt, eben durch die
Meeting
und so. Also es ist schon ein Unterschied, ob nur Facebook deine Daten hat, was auf jeden Fall normalerweise auch nicht optimal ist, oder ob dann alle das haben, oder? Logisch. Weil die Welt besteht noch aus, also bei Facebook weißt du wenigstens, sie wollen Werbung machen und sie wollen dadurch Geld mit deinen Daten verdienen. Jetzt können wir vielleicht andere organisierte Verbrechen zum Beispiel auf andere Ideen, wie sie mit deinen Daten Geld verdienen können.
Und genau, der eine Punkt ist meistens, heisst, dann nehmen wir an, Kreditkarteninfos und Passwörter sind nicht betroffen. Das ist dann irgendwie noch meistens der Fall. Dann hat man immer das Gefühl, hey, dann ist ja easy, oder? All die Informationen, also weißt, vielleicht kannst du das mal irgendwie kurz erklären, es ist ja dann, was man dann trotzdem irgendwie aus den verschiedenen Leaks kann sammeln über eine Person und was man damit kann machen.
Also es gibt natürlich sehr viele verschiedene Szenarien. Aber wir haben gesagt, Spam, dort fängt es an, oder? Dann geht es weiter mit Phishing. Und Phishing ist ja immer so erfolgreich, wie überzeugend das E-Mail ist. Und jetzt kann man sich vorstellen, umso mehr persönliche Daten man hat, umso überzeugender kann man das Phishing-E-Mail machen. Also wenn dort gerade schon euer Vorname, Nachname drin steht und dann steht drin, übrigens, du hast ja auf deiner Telefonnummer beim Facebook und dann steht die Telefonnummer von dir drin und das ist jetzt das Problem und kannst du bitte nochmal neu einloggen und da ist die Facebook-URL, oder? Dann machen das Leute vielleicht eher. Und es wird ja auch immer professioneller, das ganze Phishing. Also ich weiß nicht, ob ihr es schon gemerkt habt, aber ich habe mittlerweile auch manchmal Mühe, zu sagen, ist jetzt das einfach die Post, die so eine komische E-Mail verschickt, oder ist das eine Phishing-E-Mail, die jetzt reingekommen ist. Also das ist sicher das eine Problem. Dann eben Stalking ist das nächste Problem. Und Überwachung ist das andere. Also dann geht es halt schon in eine Richtung. Und das ist ja auch ein Problem, das wir mittlerweile haben, dass wir haben ja immer schon staatliche Überwachung gehabt und das ist sicher ein Problem. Aber die Frage ist ja auch, in den Händen von Privaten gibt es ja auch immer mehr, dass Firmen eben auch AI, Gesichtserkennung etc. anwenden. Und die Frage ist ja, sind wir denn noch frei im Internet irgendwann? Ich sage jetzt, das ist jetzt eher ein weiterer Ausblick. Also ich meine, momentan geniessen wir unsere Freiheit im Internet und machen ziemlich, also es gibt jetzt nicht eine grosse Diskriminierung oder ähnliche Sachen, aufgrund von welchen Kriterien auch immer. Aber die Frage ist ja, bleibt das so? Also das ist dann wirklich auch, irgendwann wird es auch ein bisschen zur Glaubensfrage. Wo geht das Internet hin? Wie frei wird es bleiben? Was, wenn man uns identifizieren kann oder uns unterscheiden kann, bleibt es dann so neutral?
Also das geht ja eigentlich, sorry Simon, das geht ja auch ein bisschen ins Ding rein, eben so alle Daten bei WhatsApp ist ja so das jüngste Beispiel, oder? Dort, mega viele sagen ja dort, nein, wieso soll ich wechseln, oder? Bei mir, eben, ich habe ja nichts zu verbergen und was wollen sie mit meinen Daten? Das ist das irgendwie der meiste Grund, den man hört, wenn die dort dann irgendwie meine Informationen lesen, ich könnte ja nichts mit dem machen.
Genau,
also, weißt, was sagst du denen?
Eben, das ist, das eine ist sicher, also dass sie auch keinen Unterschied macht. Man kann ja genauso gut auf etwas setzen, was eben Privatsphäre bietet, also auf etwas setzen, wo vielleicht ein bisschen weniger Privatsphäre bietet. Zum anderen ist ja auch die Frage, will man denn so etwas unterstützen, ein Geschäftsmodell, das eben Geld verdient mit diesen Daten? Und eben die grosse Frage ist wirklich, wo wird uns das alles hinführen?
Ja, das ist das, was ich wollte fragen. Was empfiehlst du als, sagen wir, du wärst jetzt wirklich, du bist noch nie im Internet gewesen, du, deine Persönlichkeit gibt es nicht im Internet, was würdest du so jemandem empfehlen, wie viele Daten gibst du raus? Schlussendlich musst du dich ja irgendwie, wenn du ein Buch bestellst oder bei Galaxus oder bei Digitec irgendetwas bestellst, du musst ja deinen Namen, deine Adresse. Im Fall von Digitec, wenn du irgendwie willst, ein Game bestellen, wo über 18 ist, dich mit deiner ID registrieren oder wenn du willst, ALK bestellen bei Galaxus und so. Wie schaffst du das, dass deine Persönlichkeit dass dann so quasi gewahrt ist und dass die ganze Idee von dem Internet, wo du als anonymer Mensch quasi kannst Informationen beziehen und partizipieren, was empfiehlst du da? Wie macht man das? Also, gibt es das überhaupt noch so?
Du sprichst einen guten Punkt an. Also natürlich wäre meine Empfehlung grundsätzlich so wenig wie möglich. Oder? Jetzt ja. Sagst du aber genau, ja, ich habe gar keine Option, ich habe gar keine Wahl. Und jetzt stellt sich ja schon die Frage, bist du jetzt noch frei im natürlich, du willst einfach etwas beziehen, oder?
Ja.
Und jetzt ist die Frage, wenn wir ja überall die Daten angeben wollen, und sonst einen Dienst nicht beziehen können, ist das denn noch, also habe ich denn überhaupt noch so eine freie Wahl? Also ich meine, du, ja, es ist ja im richtigen Leben ist es genau das Gleiche, oder? Du zahlst ja jetzt vielleicht auch mit der Karte und das ist halt eben kein anonymes Zahlungsmittel mehr. Und
oder Bargeld, du hast dein Handy im Sack und du kannst eigentlich quasi, weißt du, ich meine, das ist ja, du weißt ja auch, apropos, du, ob du abgelöst bist, jetzt kommt dann nachher irgendwie das Terrorismusgesetz vor das Volk, wo eigentlich genau auch so etwas, jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter, aber dort wirst du auch nach Belieben eigentlich, dort hast du dann gar keine Wahl mehr. Das ist kein Hökli, wo du aussetzt, sondern ja. Wenn du irgendeinen Grund, du willst nicht, das heisst nicht, du übrigens, du bist da Terrorismus verdächtigt oder so, da kommt niemand genau. Und sagt dir, also weißt, es ist ja nicht nur im Internet das Problem, ja. Aber im Internet kannst du es wie selber steuern, so, weißt? Und das ist so meine Frage. Wie machst du das? Wie gibt es also das? Eben, oder das ist das überhaupt noch möglich?
Ja, nein, eben, zu gewissen Teil, wenn du gewisse Services nutzen willst, natürlich kannst du einen falschen Vornamen und Nachnamen angeben. Die Frage ist dann, ob das Päckchen ankommt. Oder, eben, das muss man für jeden Dienst muss man das wieder neu beantworten. Und das ist extrem anstrengend. Und ich denke schon, es ist wirklich eine Frage, wohin dass sich das alles entwickelt und was wir damit machen und wie das, was noch passieren wird.
Eben, aber das klingt ja einerseits so wie so ein hoffnungslos, oder? Dass man gar nichts machen kann, weil das wäre dann meine andere Frage gewesen. Es gibt eben Seiten wie «Have I been pwned?» Ja. Zum Beispiel und andere, die dir sagen, ob deine E-Mail liegen und dann zeigst du dir, ob die schon irgendwo kompromittiert worden ist, in Leaks drin. Und es gibt, genau, die meisten machen auch das nicht. Dann gibt es viele wie ich, die das eingehen, aber dann vielleicht dann nichts machen, weil ich finde, das ist eine alte Seite.
Ja.
Wie wichtig sind denn so Sachen? Weißt du, irgendwie, dass man überwacht, wo ist was geleakt und was müssen wir wirklich machen?
Genau, das ist ganz ein anderes Thema. Also ich finde, das ist zum Beispiel ein ganz guter Service, Have I Been Pwned? Wo sowohl Private wie auch Geschäfte nutzen kann. Simon, musst du nicht anschauen, ich habe schon.
Ah, wirklich?
Ja, sicher. Und? Also nein, der Phil und der Simon haben da Glück gehabt. Ihr sind da noch nicht gross drauf. Also Simon, von dir habe ich natürlich keine Privat-E-Mail
gehabt. Ja, die Privat. Und
deine Geschäfts-E-Mail. Aber es ist wirklich eine Webseite, wo man einfach jetzt neu seit dem Facebook liegt, weil dort nur Telefonnummer und keine E-Mail drin war, kann man auch Telefonnummer eingeben. Oder eben die E-Mail und dann kommt in welchen Leaks, dass man eigentlich sozusagen ein bisschen drin ist. Ich habe dann ein bisschen nachgeschaut, auch für euch, einfach mal zum zeigen, was kann man denn alles schon so herausfinden, ohne dass man jetzt einfach nur auf die sozialen Netzwerke geht und die Infos nachschaut, sondern wirklich in die Leaks hineinschaut. Und
kann ich nur eine Zwischenfrage stellen, bevor du das enthüllst? Ich habe mich bei diesen Seiten immer gefragt, ja, aber ich gebe dann dort meine E-Mail oder eben jetzt neu die Handynummer, tue ich denn nicht bekannt geben?
Ja, doch, das ist eben schon auch ein Problem. Es ist auch wieder ein bisschen eine Vertrauensfrage. Und Vertrauen ist immer schwierig, vor allem im Internet, wo du nicht jemand Gesicht zu Gesicht hast, sondern irgendwie mit einer blöden Webseite schwätzt. Jetzt bei Have I Been Pwned ist der Troy Hunt dahinter. Er ist bekannt in unserer Szene und er sagt, er macht das natürlich, er sammelt die Daten nicht. Ja. Und es ist, ich sage jetzt mal, er hat auch andere Modelle auf seiner Webseite. Er macht da, ich glaube, mit irgendeinem Anbieter von einem Password-Store arbeitet er zu. Er kommt dort sicher eine Provision über, wenn man dort draufklickt und dann sich das installiert und so. Das heißt, er hat andere Modelle, wie er Geld verdienen kann. Darum ist es noch glaubhaft, sage ich jetzt mal, dass er vielleicht nicht da jede E-Mail-Adresse und jede Telefonnummer, die du eingibst. Aber es ist genau richtig, also die Reaktion ist die richtige. Ist das eigentlich eine gute Idee, wenn ich jetzt einfach so Dienst nutze und meine Daten eingebe? Ja, nein. Auch dort wieder ist Vorsicht geboten. Natürlich jetzt bei Have I Been Pwned, ich denke, das kann man mittlerweile sagen, ist es wahrscheinlich besser zu wissen, in welchen Leaks, dass man überall drin ist, als dass man einmal seine E-Mail-Adresse jemandem gibt, wo man vielleicht eh bei allen Online-Shops auch schon angegeben.
Ja.
Genau.
Und jetzt, was hast du herausgefunden?
Also,
ich habe schon lange geschaut.
Genau. Bei dir sieht es relativ gut aus. Ich habe nur deine Geschäfts-E-Mails angeschaut. Da habe ich wirklich nichts gefunden. Oder mal. Ich wollte noch fragen, ob du mal noch eine private E-Mail gehabt hast. ph.rueck@gmx.ch. Ist das deine?
Ich habe nicht das Gefühl im Fall. Nein, ich glaube, Rueck habe ich. GMX habe ich. Andere hatte, die ich nicht mal mehr erinnere.
Ja. Also eben, das ist ja auch noch so etwas. Man findet natürlich schon viel Daten im Netz und das ist jetzt auch aus irgendeiner Leak raus. Aber ja, eben, der hat jetzt vielleicht auch viele Projekte geheißen und wegen dem ist es schwierig, dass... Aber dort wäre gerade auch das Passwort dabei gewesen, darum frage ich immer gerade so.
Ah, gut.
Simon, benutzt du simon.balisat@gmail.com?
Ja, genau, ja.
Okay.
Der ist kompromittiert mit Scheisse, oder?
Ja, dort ist ein Passwort draussen, wo mit C anfängt, mit einem kleinen C. Das
ist ja, genau, ja. Das ist mein Alter. CKP2PSG, ich kann das jetzt so sagen.
Okay, ja, genau. Genau.
Ja, ich sag's mal, ich bin selber schuld, wenn ich das noch irgendjemand. habe ich also überall, glaube ich, geändert. Aber
okay, perfekt. Eben, das ist auch die richtige Reaktion, man muss das Zeug ändern. Aber eben in diesen Leaks, oder, kann man immer so Zeug nachschauen und es ist die Leaks sind total chaotisch auch. Also ich glaube auch, dass da Daten drin sind, die wirklich überhaupt nicht stimmen. Aber eben, man kann ein bisschen nach Namen suchen und so. Hast du auch eine Rocketmail-E-Mail-Adresse einmal gehabt?
Nein. Okay. Was ist Rocketmail?
Ja, ich weiß es nicht. Simon.balisat@rocketmail.com.
Rocketmail? Vielleicht habe ich das mal gemacht, aber das ist...
Gut.
Das ist wäre auch noch ein anderes Passwort.
Ah, das ist Yahoo in dem Fall wahrscheinlich. He? Und wie fängt das Passwort an? Weil dann kannst du es sagen.
Mit aber Y?
Nein, ich habe nie ein Passwort mit Y.
Okay, gut.
Und eben diese Seite sagt er einfach vor allem, aber eben in den Passwörtern, die du auf dieser Seite nicht benutzt hast. Aber klar, wenn natürlich jemand überall das Gleiche braucht.
Genau.
Den Fehler habe ich im Fall aber erst in jüngster Zeit. Weißt, ich habe x Bücher über und Artikel also über Hackerkrieg und das ist ja immer, meistens ist es dort noch nicht gescheitert, weil einer das gleiche Passwort gebraucht hat wie jemand anders und so haben sich nachher die Hacker in diesen Hackerkrieg einfach, weil und das ist eigentlich das Einmaleins von IT-Security ist überall ein anderes Passwort haben, oder?
Bin ich
Das
ja, genau. Also ein Passwortmanager. Ja, und das auch automatisieren. Weil sonst ist
das habe ich jetzt angefangen. Das habe ich jetzt angefangen, weil ich gemerkt habe, hey, shit, ich habe tatsächlich überall, also an ganz vielen Orten das CKP2PSG gehabt. Und mittlerweile, wobei ich jetzt natürlich das öffentlich da, jetzt shit, nachher muss ich wirklich schauen, in meinem Passwortmanager, wo das ist noch überall. Aber wenn kommt, ich schneide den Podcast, das ist gut. Also, wenn er rauskommt, habe ich es nie mehr. Aber, Aber es ist eben, es ist so, du musst einfach, weißt, und es lange dann auch nicht, einfach nur ein 1, 2, 3, 4, 5 hinten dran zu machen an dein Standardpasswort, weil das Zeug kannst du sofort mit irgendeinem Brute Force. Also,
ja, und manche Leute sind dann nicht mal so kreativ, sondern was sie machen, ist dann einfach, sie schreiben den Namen vom Dienst hinten dran, also irgendein Passwort und dann Twitter, weil das Twitter-Passwort ist. Also das nützt natürlich auch nichts, weil wenn eins klar ist, dann ist...
Was ist, wenn du den Dienst, aber rückwärts, also Google L-Gog?
Nein, bitte, bitte. Einfach nicht so Sachen anfangen. Nein, eben, die Idee ist wirklich, dass man Passwortmanager benutzt. Wenn man jetzt unbedingt Convenience braucht, dann gibt es auch Cloud-Dienst, wo die synchronisieren vom Handy auf den Laptop.
Ja, das LastPass und was gibt es? OnePassword und so?
Genau, da gibt es auch Schweizer Anbieter, SecureSafe und so weiter. Also wer ein UBS-Konto hat, kommt das eh über. Also es gibt ganz viel so.
Aber was empfiehlt, genau, was würdest du empfehlen? Weißt, viele brauchen ja auch, es hat ja Apple, hat ja, wie heißt es, Keychain? Fuck, wie heißt es? Ja, Apple hat ja auch einen integrierten und Google hat einen integrierten.
Ja, Keychain heisst einfach auf Apple oder iCloud.
Ach, Schlüsselbund, Keychain, ja, genau.
Genau. Genau, also was halt eben ist, es gibt, ich sage mal, die grosse Unterscheidung ist die, die Cloud-enabled sind. Das ist halt vor allem, wenn man viele verschiedene Geräte hat, dann hat man halt die Convenience. Aber, ich meine, das muss ich auch jetzt nicht erzählen, dann hat man wieder einen Passwort-Store, wo das Zeug irgendwie Cloud aufschiebt.
Ja, das und, ist das, was mich im Moment so ein bisschen, ich habe Dashlane jetzt irgendwie halt einfach mal gemacht, weil es eben convenient ist, aber ich merke immer mehr, fuck. Wenn die Firma hops geht oder wenn die gehackt wird, dann ist wirklich Feuer im Dach, oder?
Ist genau. Aber auch schon passiert bei LastPass oder OnePassword, ich weiß nie bei welchem, und sind aber Passwörter dann eben nicht, irgendetwas ist gehackt worden, aber sie haben dann nicht, die können irgendwie alle ihre Daten abgreifen, irgendwie eben. Ja. Das sind, also das haben sie zumindest behauptet.
Also,
aber ich meine, ja, was empfiehlst du? Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt KeyPass, oder, wo das Speicher ist.
Genau, KeyPass ist eine ganz gute Möglichkeit, weil das ist eigentlich, ich sage jetzt mal, es ist einfach eine Datei, wo nachher alles verschlüsselt gespeichert wird. Das heißt, man hat ein sogenanntes Master-Passwort, mit dem alle anderen Passwörter verschlüsselt werden, abgelegt werden in die Datei drin. Und das ist eine gute Option, einfach weil das ist offline, oder besser gesagt, mit dem kann jeder umgehen, wo ein bisschen Verständnis hat vom Computer, weil es ist einfach eine Datei. So.
Aber ich tue ja die natürlich, und du ja, oder wer auch immer das braucht, tut sie meistens dann auch noch synchronisieren. Weißt, ich habe es dann abgelegt in meinem Google Drive.
Ah.
Das springt's mir natürlich auch nichts, oder?
Ja, also nicht nichts, würde ich sagen, weil immerhin...
Ich meine, es bringt mir nichts, wenn ich das nicht würde machen.
Genau, also die Sache ist noch die, ich finde, das ist immer noch die bessere Lösung, weil ja derjenige, der dann an deine Passwörter möchte, der muss dann nicht einfach nur den Cloud-Dienst kompromittieren, sondern er muss auch noch irgendwie das Passwort herausfinden, das Masterpasswort für deine Datei. Darum ist das die bessere Option, als wir einfach gleich einen Cloud-Dienst benutzen. Aber eben, ich sage jetzt mal für normale Leute, die, also besser ein Cloud-Dienst als wie gar kein Passwortmanager, das ist schon mal ganz klar. Und eben, wenn man das ganz sicher will, dann nimmt man einfach das KeyPass beispielsweise, wo das alles in eine Datei ableitet. Und was halt gut ist, eben, wenn man sich das klar richten kann, wenn man ein bisschen mehr Verständnis hat vom Computer, kann man sich ja auch sagen, gut, ich tue zwar die Datei immer mal wieder auf all meine Geräte drauf, tue es dort aber nur lesend benutzen, also tue dort nur Passwort rauslesen, und wenn ich es Neues hinzufügen muss, dann mache ich das zum Beispiel auf meinem Hauptcomputer nur. Es ist halt ein bisschen die Frage, eben.
Ja.
Da kann man sich irgendwie ein bisschen zurechtlegen. Ich sage mal, dann muss man halt auch gar keinen Synchronisationsdienst mehr benutzen, aber eben, es ist dann halt einfach auch ein bisschen weniger Convenience.
Ich bin sicher auch nicht der Einzige. Ich brauche natürlich jetzt mittlerweile das KeyPass, die App auf dem Handy, und entsperre es natürlich mit dem Finger, weil es einfach gäbiger ist als mein ellenlange Passwort eingeben. Und dann, das ist aber dann schon wieder ein grösseres Risiko, weil dann muss ja irgendwie der Finger, der kennt ja auch mein Handy.
Ja, also eben, es ist halt etwas... Die Security ist etwas sehr Komplexes. Die Frage ist wieder, wann ist es ein grösseres Problem und wann ist es kein grösseres Problem? Ich sage jetzt mal, standardmäßig wird das wahrscheinlich nicht so ein Thema sein, weil wenn man irgendwie dein Handy freischalten kann mit dem Fingerprint, der normale Login wird auch sein, Und wenn, wenn das jemand kann, dann kann er wahrscheinlich auch auf die E-Mail zugreifen. Und wenn er auf die E-Mail zugreifen kann, dann kann er die Hälfte von dir den Passwörter resetten über, über das Reset. Also das heisst, es hängt alles zusammen. Aber beim Fingerprint das grösste Problem ist, stell dir vor, du bist am Flughafen, gehst durch den Security-Check und die netten Herren sagen, kommen Sie mal mit. Und dann sagst du, ja, okay. Und dann sagen sie, ja, wir hätten gerne alle Passwörter haben, die da im Keypass sind. Du sagst, nein. Mhm. Dann sagen sie, doch. Und dann die Finger und fertig. Ja? Ja. Das wäre sehr unpraktisch. Darum, ich glaube...
Bissen geht ab.
Ja, genau.
Also, beide, ich muss den beide haben.
Also du siehst, es ist extrem sogenannte Attack-Szenario abhängig. Also ja. Welcher Angriff kommt, das ist immer die grosse Frage.
Ja, ist schon Strub. Aber das heisst wirklich, da gibt es eigentlich... Also die werden ja auch nicht abreißen, so Datenleaks und Hacks und so. Bleibt eigentlich nur wenigstens... Also eben so wenig... Nur so viele Daten wie nötig zu geben, aber schlussendlich sind das eben gleich alle. Aber wenigstens gute Passwörter benutzen.
Ja, genau. Also gute Passwörter benutzen. Der Passwortmanager... Also auf jeden Fall einen guten Passwortmanager benutzen, wo man auch vertraut, nicht einfach der nächste Beste. Und also eben grundsätzlich im Internet halt so wenig Informationen wie möglich. Ich denke, das ist so ein ganz grundsätzlicher.
Mhm. Wobei man eben das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, das kannst du gar nicht mehr anfangen. Ich meine, mit seit 25 Jahren im Internet hinterlässt einfach deine Spuren, so, weißt du, dass du kannst gar nicht. Ich kann jetzt sagen, gerade beim Ding noch schnell eingehen, beim Pond, ist noch mein MySpace-Konto.
Ja, dort ist alles drin, ja.
Weißt du, wenn du so lange schon im Internet bist, dann wirst du irgendwo. Es hat auch mal das Ding gegeben, das habe ich recht krass gefunden, zum Veranschaulichen, wie dass man das auch anders nützt. Hat es geheißen, ja, jetzt sagt ein grosser Facebook-Hack und du bist auch betroffen, hat der Kollege gesagt, hey, du hast da sind private Nachrichten sind geleakt, wo ich mit der einen Kollegin mal irgendwie geschrieben habe und so. Und dann bin ich das anschauen und habe gemerkt, das sind gar keine private Nachrichten gewesen, sondern das ist einfach, wie man Facebook früher gebraucht hat. Du hast dann einander auf die Wall auf geschrieben Pinwand, zu dieser Zeit, hey, auf Pinwand, genau, hey, heute Abend um 5 Uhr, ist noch gut, heute Abend um 5 Uhr treffen wir uns dort und dort. Und 10 Jahre später hat man das dann als quasi Direktnachricht verkauft, aber damals hat es gar keine Direktnachricht gegeben, so hat man früher Facebook gebraucht. Und dann hat der Kollege gesagt, du bist da gehackt worden, du musst unbedingt schauen und so. Und es war überhaupt gar kein Hack gewesen, sondern einfach genau das, was du vorhin gesagt hast, so ein Datenkraken, der einfach alles ein bisschen zusammengesammelt hat und dann nachher das ein bisschen schön aufbereitet hat und das als Hack verkauft hat. So.
Genau. Also eben Hack ist auch immer, also Hack, manchmal, ich würde sagen, grundsätzlich kommt es auch gar nicht darauf an, ob etwas ein Hack war oder nicht für die einzelne Person, sondern wichtig ist, welche Daten sind rausgekommen und interessiert dich das überhaupt oder ist das ein Problem oder ja.
Und in dem Fall sind es halt Daten, die wirklich öffentlich zugänglich waren. So, weißt? Also das ist ja, das habe ich damals, aber ich bin einfach nie mehr zurück in die Timeline schauen. Und, aber 10 Jahre später kommt es dir weird vor und komisch vor, dass du das früher so gebraucht hast. So. Also ja, also es ist immer alles ich habe immer dem zugestimmt eigentlich, oder? So, ja.
Ich habe nie mehr Adresse, weil ich für die ganze Game-Seiten, wirklich, das ist auch meine Trash-Adresse. Ich habe die schon ein paar Mal noch, ich weiss, die Liste wird immer länger. Hey, wirklich, mittlerweile ist da hat es etwa 3 so, Data Breaches, die nicht von einer fixen Seite sind. 2844 Separate Data Breaches. Und dann wirklich immer E-Mail-Adressen, Passwörter, Username. Adobe habe ich sie mal gebraucht, bei Bolz, eine Webseite zum Zeugs abladen, CD Projekt Red, Dropbox, Gamigo, House, so eine Webseite, wo du ausdesignen kannst, Kickstarter, Last.fm, Mortal Online, ein Game, MyFitnessPal, Nexus Mod, Singa, hey,
Nexus Mod, das ist schon mal gehackt geworden.
Ja. Ich sage, ja, genau, aber dort habe ich, das sind dann so die typischen Beispiele, wo ich mich dann, ich reise mir nicht mal so darum, das Passwort dort zu ändern, weil dann schaut sich halt der wie Nexus-Modi mit meinem Ding. Ich, ich habe dort ja wirklich nur die E-Mail und das Passwort. Ja,
sobald nachher.
Aber ja, vielleicht habe ich den Steam-Account noch verlinkt oder so. Oder?
Ja, das wäre dann schlecht. Eben so, so Sachen, was als geschickt ist. Und eben, es wird ja auch halt komplexer. Also wenn man sich jetzt auf einmal wie, ich sage jetzt mal, bei Facebook mit dem GitHub-Account einloggen kann oder was auch immer, irgendwelche so Verbindungen. Und eben manchmal auch ja, gewisse Apps vielleicht freigibt, dass die dann können auf gewisse Daten wieder zugreifen. Ich sage jetzt einfach mal auf den Kalender. Dann muss man vielleicht sich überlegen, dann ist es vielleicht nicht so gut, wenn man den Login für die App verliert. Wenn man dann vielleicht über das Webinterface wieder auf den Kalender kommt oder was auch immer. Also es ist halt sehr, sehr verbunden. Aber ja, ich denke, das mit dem Have I Been Pwned ist sicher etwas, was man empfehlen kann. Das konnten gerne mal alle Zuhörer auch probieren und ihre E-Mail-Adresse eingeben. Und was man natürlich auch kann, ich meine, ich habe es ja mit euren E-Mails auch gemacht, man kann auch mal schauen, wie sieht es bei den Kollegen, bei den Verwandten, bei den Geschwistern aus. Mhm. Weil am Ende geht es darum, dass man mehr Awareness hat. Selbst, also es geht ja nicht darum, dass man irgendwie lustig findet, dass der andere gehackt worden ist. Das ist auch mit, weil, eben, wie man gehört, so normal oder dass man in einer Datenleak drin ist. Aber trotzdem würde ich es empfehlen, dass man das macht. Und ich denke auch, wenn IT-Leute in Firmen jetzt zulassen, das ist auch noch wichtig. Man kann Have I Been Pwned auch für eine ganze Domain freischalten. Das heisst zum Beispiel @digitechgalaxus.ch und dann können Sie bei jedem Breach, egal wie die E-Mail-Adresse auf dieser Domain ein Leak hat, würden Sie eine Notification geben und dann können Sie das auch entsprechend die Person weiterleiten.
Und das kostet aber, oder nicht? Das ist gratis?
Nein, das ist auch gratis.
Crazy.
Okay. Hast du eigentlich den Luca auch gesucht?
Genau, den Luca habe ich auch gesucht. Der hat mit Abstand den meisten Sachen. Genau. Also ich habe es dir ja schon im Vorfeld geschrieben. ich habe dir viel Nachricht geschrieben, du bist das Nummer, die Handynummer vom Luca. Und sie hat dann auch gestummt.
Ah!
Also da...
Du musst wegen eine Nachricht schicken. Ja.
Genau, dann hat er auch geschafft, dass er im Apollo League drin ist, mit der Geschäfts-E-Mail.
Ah, stark. Was ist das Apollo League?
Frag mich nicht. Das ist aber, eben, es sind so viele Firmen, die mittlerweile League sind. Du kannst gerne bei Have I Been Pwned, gibt es eine Liste. Da kann man nachschauen, was Apollo genau für eine Firma ist und was sie macht.
Aber das ist einer von den größten
Rüffeln.
Den kennt man einfach, der Apollo League, oder wie? Weißt du, weil du gesagt hast, dann hat er es geschafft, dass er im Apollo League drin war?
Nein, also nicht speziell. Nein, das ist einfach einer von vielen.
Ja, okay.
Hat er noch einen zweiten da? Irgendwie?
Ja, ich glaube, noch einen zweiten auch noch. Auf jeden Fall ist dort der E-Mail-Arbeitgeber, Aufenthaltsort, Jobtitel und Telefonnummer. grundsätzlich. Eben, manchmal ist halt dann auch so eine Frage, ich meine, meine Recherchen, die ich jetzt gemacht habe im Voraus, eben, habe ich entweder Have I Been Pwned benutzt oder ich habe den Facebook-Leak, der eine ist einfach verfügbar und kann man einfach abladen. Und teilweise für die Leaks muss man recht lang suchen, damit man es findet, oder eben, was halt auch ist im Internet oft, man müsste einfach die richtigen Leute kennen, weil es nicht einfach im öffentlich erreichbaren Internet einfach abladen
sprich
kann.
Sprich das, was von Google indexiert ist, das ist der öffentlich erreichbare im Moment, also ja, wenn du so willst.
Ja, es gibt natürlich noch ganz andere Bereiche, die ich auch noch angeschaut habe, aber bei manchen muss man halt tiefer graben, sage ich jetzt mal, oder sich mit Connections irgendwie die Leaks holen, weil es vielleicht mal nur, sage ich jetzt mal, 24 Stunden online ist, aber eigentlich ist immer so, dass irgendjemand hat das immer. Also ich meine, der Troy Hunt, der ja Have I Been Pwned macht, muss ja auch die Liste irgendwo haben, bevor er überhaupt das erfassen kann.
Ja, klar. Genau, also das muss ja dann irgendwie über irgendwelche Hacker fahren, wo dann meistens wird ja das dann irgendwie auch noch, ist ja das mit Geld verbunden, das, also nicht meistens, sondern oft ja noch, dass die irgendwie dann noch probieren, so Erpressungsversuche zu machen, wo sie sagen, hey, wir haben die Daten, was zahlen die, damit wir sie nicht rausgeben, oder bin ich da falsch?
Ja, nein, das ist genauso. Also das organisierte Verbrechen probiert eigentlich ganz oft irgendwie über Geldforderungen, weil ich meine, sie haben ein Business, wo sie machen müssen, oder? Ja. Ich meine, das organisierte Verbrechen macht nur Sachen, die sich auch auszahlen.
Und genau, das ist nicht so Ideologie. Hey, ich hasse im Fall Facebook. Ich glaube, ich tue jetzt einfach die Daten leaken und so. Das macht ja keinen Sinn, weil du kannst dort am Zuckerberg noch ein paar Nüsse aus der Tasche ziehen.
Ja, genau. Aber es wird ja natürlich komplex, weil auch bei Mitarbeitern vom organisierten Verbrechen kann mal wieder etwas liegen, weil sie irgendwie entlassen werden oder was auch immer. Also ihr könnt euch das vorstellen, wie eine Firma heutzutage, die sind auch super professionell und wenn sie eben so sogenannte Forderungen machen, eine andere Art ist ja mit Malware, Ransomware heisst die, wenn Sachen verschlüsselt werden und dann kommt der Key zum Entschlüssel erst über, wie man zahlt hat. Auch dort, bei den ganzen Geschichten und den ganzen Aufbauten vom organisierten Verbrechen gibt es natürlich, das ist hochprofessionell mittlerweile. Also du kommst Support über 24 Stunden 7. Sie erzählen dir, nachdem du gezahlt hast und den Key übergekommen hast und deine Sachen entschlüsselt hast, erzählen sie dir auch, wie du es sicherer machen kannst, was besser machen musst und so weiter. Also es ist total abgefahren mittlerweile. Was natürlich das trotzdem immer hoch illegal macht und
woher operieren die meistens in Russland, Rumänien oder irgendwie, kann man das sagen, China?
Also es gibt viele Beispiele, ich denke, es gibt in jedem Land, es gibt auch in den USA Leute, die dort hocken und so. Die Frage ist ja immer, wo ist wahrscheinlicher, dass man verwischt wird. Ja. Und es ist so ein bisschen, hat man mittlerweile herausgefunden, ungeschriebenes Gesetz in Russland, dass solange nicht russische Bürger eigentlich erpressisch passiert direkt
bist wenig. Safe.
Also es gibt Beispiele, wo halt auch so eine Ransomware-Forderung gekommen ist und die Software hat dann direkt einen Chat aufgemacht mit dem, der das halt betreut hat und hast gerade hinschreiben können, ja, ich will nicht zahlen und der andere schreibt, ja, mal, du musst aber, sonst kommst du das Zeug nicht. Dann kannst du gerade direkt mit dem chatten. Und dann habe ich mal im Vortrag gehört, hat einer mal gesagt, ja gut, dann hole ich jetzt mal meinen Kollegen, er kann einem Russisch. Und er hat dann einfach in Kyrillisch eine Antwort zurückgeschrieben, so, hey, was machen die da? Hey Alter, wieso verschlüsselst du einfach meine Sachen? Und der andere hat auf Kyrillisch dann zurückgeschrieben, hey, wieso kannst du so gut Russisch? Und was ist los? Bist du Russ oder was? Und er hat dann zurückgeschrieben, ja sicher bin ich Russ. Und der andere schreibt, hey, ja, kannst du das beweisen? Du musst einfach ein Viertel von deinem Pass schicken, von deinem russischen. Und dann decrypten wir da auch alles, ohne dass du zahlen musst.
Schickst du mir noch mehr Daten?
Nein, zum Glück kann ich. Jetzt weiss ich, warum. Dass all meine Kollegen, die Russisch studiert haben, jetzt haben die endlich eine Verwendung. Die haben jetzt. So schwach. Nein, sorry, tut mir leid. Tut mir leid für alle meine Russisch. Das habe ich.
Also,
wir haben schon immer gesagt, was machst du nachher mit dem Studium? Jetzt ist klar.
Der Pass braucht es einfach auch noch.
Ja, gut, genau, den kann man faken. Also, so gescheit sind sie nicht, dass man damit nicht mit Photoshop schnell könnte.
Aber eben,
wenn sie alle Daten haben, können sie da. Ja,
das kommt natürlich auf den Operator drauf an. So. Es gibt eben einfach sicher Orte, wo das beliebter gemacht wird und Orte, wo es weniger gemacht
wird. Ja, vielleicht ist er aus der Ukraine und fängt dann, ha, fick dich, Mann.
Oh, ja, genau.
Dann bist du doppelt gefickt, ja.
Genau. Dann ist doppelt
alles schlimm. Klar. Also komm, ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Tobi, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich habe da transparenzmäßig gar nicht gesagt, dass Tobi und ich, wir kennen das natürlich, für die, die es jetzt noch nicht gemerkt haben. Einfach dick Vitamin B. Nein, muss einfach, weißt du, sonst tut er mich wieder nachher belästigen mit meinen Daten, die ich verloren habe. Da muss ich mir manchmal Gefälligkeiten erweisen. Nein, eben genau, pentagrid.ch ist die Webseite, wo er mehr findet über seine Firma. Und genau, über uns findet ihr das Podcast at digitech.ch. Und wirklich, könnt ihr Comments hinterlassen oder auf unserer Webseite, Twitter, findet ihr uns alles in den Shownotes.
Oder auf dem Discord.
Discord sind wir auch. Und danke fürs Zuhören und fürs Mitmachen, euch zwei. Und tschüss, bis in einer Woche.
Bis dann, ciao, ciao.
Danke, ciao.